Teilnehmer bitte sprechen.
Bitte?
Es dauert noch einen Augenblick. Noch sehe ich hier nur so Punkte. Jetzt so noch.
Jetzt sehe ich den Klaus ich auch.
Es dauert ein bisschen, bis sich das hier aufbaut.
So. Jetzt warten wir noch auf die Jutta.
Ja. Für euch.
Ach, sehr gut. Julia, ist ja schön, dass du diese Woche da bist.
Ja, ich habe auch ein bisschen, Themen dabei.
Oh, schön.
Was hast du dabei?
Ich habe Themen dabei, über die ich gerne sprechen möchte.
Du hast die dabei? Hast du die so mitgenommen? Hast du die in der Tasche?
Ich habe die auf meinem Zettel hier stehen.
Dann.
Legen wir los, oder?
Ja, ja. Sag was, Julia.
Genau. Widersprüchliche Anweisung.
Ach so, ja, das war. Ach, genau. Ach, das, worüber wollten wir das letzte Mal sprechen, dann warst du nicht gekommen, genau. Ach, darüber hatte ich nämlich Gedanken gemacht, genau.
Ich habe
das aufgeschrieben, letzte Mal, und dann warst du nicht gekommen.
Genau, nee, ich war krank. Widersprüchliche Anweisung. Du hast es angeführt im Zusammenhang mit Befreiung von Rechtfertigungszwängen und Begründungspflichten und
ja, genau.
Auch Kontrolle ohne Kontrollzwang. Genau, also da fehlt mir so ein bisschen der Zusammenhang. Also erstmal Kontrolle ohne Kontrollzwang. Also Kontrollzwang als solches stellt man sich ja schon negativ vor, aber warum ist das jetzt eigentlich ein Problem?
Naja, wie kommt es dazu, nicht wahr? Also Zwang, vielleicht sollte man, naja, ich rede immer gerne so, aber also diese Zwänge oder Pflichten, sagen wir Kontrollpflichten, also das, ne, dieses ganze. Diese ganzen Strukturen, durch die Verpflichtungen entstehen. Vor allen Dingen Kontrollpflichten oder es gibt ja sehr verschiedene. Also ich hab die noch nicht systematisiert. Vielleicht könnte man das mal machen.
Mir ist im Zusammenhang da nämlich was eingefallen. Also als ich letztens auf der Arbeit muss ich immer einen Monat Arbeitsschein ausfüllen. Das heißt, ich muss eintragen, wann ich morgens komme, wann ich gehe, wann ich Pause mache. Und wir haben so diverse Tracking-Systeme für unterschiedliche Zusammenhänge. Also wir haben dann noch ein extra Programm, was wiederum meine Arbeitsstunden zu diversen Projekten zuordnet, was dann irgendwie kalkuliert wird. Und das geht durch diverse Hände, also durch die Personalabteilung, durchs Controlling und so weiter. Wie der Name schon sagt, Controlling. Und das ist mittlerweile so ein riesiger Apparat. Also wenn ich irgendwas machen will, im Mietwagen auf die Firma oder sonst irgendwas, also da muss enormer Aufwand betrieben werden, weil ganz viele Stellen quasi Kontrolle einfordern oder zumindest in irgendeiner Art und Weise informiert werden müssen, genau. Bestätigen müssen, die Rechtmäßigkeit bestätigen müssen und so weiter. Und daran ersticken wir mittlerweile so sehr,
ja.
dass mir natürlich sozusagen sofort als was Negatives, weil also selbst der Kontrollzwang, der bürokratisierte Kontrollzwang, also die Leute, die das machen müssen, selbst die haben schon Zweifel an der Sinnhaftigkeit. Also das ist
ja, und vor allem keiner kann es stoppen und ja, genau. Und das ist überall so. Das ist in der öffentlichen
Verwaltung. Ich kenne es auch gut, ne?
Ja, also, kennst du das jetzt?
Was eben einen Großteil meiner Arbeitszeit aufgefressen hat, ja, also das ist der Hammer. Und dann durch den Computer, der das ja eigentlich erleichtern soll, dann ist es noch schwieriger geworden. Ständig neue Formulare und also
Wahnsinn. Das hört doch überhaupt nicht auf. Also es hört überhaupt nicht auf. Also es geht immer weiter.
Ja.
Weil ja sozusagen auch nicht nur, weil ja nicht nur Kontrollebenen, es werden ja der zweiten Ebene, dritte Ebene, vierte, also es wird ja nicht einmal kontrolliert, sondern jede Kontrolloperation, jeder Kontrollvorgang wird Selbstwährung kontrolliert, der Wiederkommen kontrolliert. Wir haben einen gigantischen Überschuss an Kontrolle. Das kannst du dir, das ist in privaten Unternehmen, in sogenannten privaten Unternehmen genauso. Du kannst heute nicht einfach, wenn du versuchst, ein Unternehmen zu gründen, ich habe das vor vielen Jahren mal gemacht, du fängst schon, du wirst schon, also schon ganz am Anfang, noch bevor du überhaupt irgendwas, bevor du auch nur irgendeinen Handschlag getan hast, bevor du auch nur einen Pfennig Umsatz gemacht hast, bevor du auch nur, also einen Furz gelassen hast, musst du erstmal ganz viele Dinge tun, die überhaupt nichts bringen. Wenn du Anträge stellst, also das ist ja überall, also ob du ne, die ganze Kontrolle, und das, also es ist ja nicht nur Bürokratie, es wird ja immer gesagt, Bürokratie sei, also staatliche Bürokratie, aber das ist nicht so. Es ist die auch, aber es ist eben in allen Unternehmen, in jedem und vor allen Dingen, es kommt ja auch hinzu, was ja nun auch hinzukommt, gerade da, wo man doch meinen könnte, könnte man nicht mal irgendwo drauf verzichten, also gerade in so Feierabendvereinen oder so, wo man doch sagen möchte, also hier geht es um nicht viel und so, aber das Erste, was sie tun, das habe ich auch erlebt, das Erste, was sie tun, sie richten Kontrollinstanzen ein.
Ja, sie müssen es teilweise auch, weil
Nee,
sonst.
nein, nein, eben nicht. Nein, 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 nicht nur sie müssen, nein, nein, eben nicht. Also du musst es nicht. Also ich habe das vor ganz vielen Jahren mal
Aber
erlebt.
Gemeinnützigkeit, da musst du aber einen Rechenschaftsbericht ablegen.
Was denn?
Bei der Gemeinnützigkeit musst du einen Rechenschaftsbericht
Ja,
ablegen,
das
sonst geht ihr
sicher,
nicht ab.
natürlich, das musst du, aber wenn es ja nur so wie, natürlich musst du das, schon klar. Aber noch bevor du das musst, haben die Leute
Ach
angefangen,
so, okay.
selbst wiederum Kontrollinstanzen zu erfinden. Und man könnte ja mal Spenden bekommen. Ich habe dann damals, ne, gesagt, Freunde, man könnte, wartet doch erstmal ab, bis ihr welche bekommt. Also wartet doch erstmal auf eine Spendenzahl ab. Nein. Da hieß dann gleich nein. So, dann haben sie ganz komplizierte Regelungen ausgedacht, was man macht für den Fall, dass. Es sind nie Spenden gekommen. Ja, aber sie haben schon mal Kontrollinstanzen hergestellt. Ja, also das fängt ganz sofort an. Überhaupt diese viele Vereinegründerei, das ist ja in Deutschland eine echte Krankheit. Das ist auch nichts anderes als der beständige Versuch, allen Kontrollmaßnahmen immer gleich schon zuvorzukommen. Und man richtet alles auf Kontrolle ein.
Wo würdest du denn den Unterschied jetzt machen zwischen Bürokratie und Kontrollmechanismen an sich?
Ja, nun, weil es gibt die staatliche Bürokratie, es gibt die Bürokratie in Konzernen, also das ist sozusagen die selbstgemachte, das ist die Bürokratie, das sind Verwaltungen, das sind Verwaltungsinstitutionen, ist eine Bürokratie. Das gibt staatliche Bürokratien, es gibt aber auch andere Bürokratien.
Aber die sind ja eigentlich wirklich dazu da, die Abläufe zu kontrollieren oder zu definieren, zu kontrollieren,
Ja,
zu
aber was denn genau?
dokumentieren.
Also da ist ja teilweise ist ja der die Sinnhaftigkeit kann man mittlerweile auch in Frage stellen,
Sicher.
weil sozusagen das Ziel, also ein Beispiel. Also wir haben zum Beispiel im Automotive-Bereich ist es üblich, da gibt es so solche sogenannten Audits. So, und dann kommen externe Leute in die Firma, die kontrollieren, ob wir gewisse gesetzliche Vorgaben einhalten, ob wir gewisse Standards einhalten. Und das ist ein Selbstläufer. Also man um diese Standards einzuhalten, werden dann Kontrollinstanzen gemacht und die müssen dann wiederum kontrolliert werden. Und das ist ein
Genau.
ewiger Kreislauf. Da weiß niemand mehr eigentlich, warum und wieso. Also ich hatte den Peak auf Schwachsinnigkeit hatte ich letzte Woche, als wir in der Vorbereitung eines sogenannten Audits musste ich mir selber Aufträge schreiben, weil ich selber einen Raum nutze, der quasi irgendwo verzeichnet ist. Und der Auditor will quasi zu der Arbeit, die dort in diesem Raum geleistet hat, will der einen Auftrag sehen. Also ich musste mir selber, weil ich selber Messungen dort machen wollte, die ich mir ausgedacht habe und die sinnvoll fand, da musste ich mir selber Aufträge schreiben, um diese Bürokratie zu bedienen.
Genau, das ist ja Peak auf Schwachsinn. Ja, sehr gut. Du hast
Genau,
ja.
also das ist der Hintergrund, warum ich das halt auch das hört sich natürlich toll an, Befreiung von Rechtfertigungszwängen und Begründungspflichten. Ja, aber wie?
Ja, das ist es ja. Also, das ist ja zunächst, also wir sind ja erst zunächst noch erstmal bei der Beschreibung der Phänomene, also
Genau.
diese Kontrollüberschüsse. Ja, du hast es in Betrieben, aber du hast es ja auch im öffentlichen Raum. Du hast es ja auch im öffentlichen Raum. Geh mal über die Straße. Also wenn ich schon, wenn ich hier auf dem Dorf, schon wenn ich hier nur auf dem Dorf über die Straße gehe, ist das ein Hindernislauf von Kontrollstellen. die erste Kontrollstelle, da gehe ich nur 5 Schritte. Da gehe ich nur 5 Schritte, also vor die Tür. Da steht schon bei der Nachbarn Schild im Beet, da steht schon drin, dies ist kein Hundeklo. Ja, also ich meine, sicher, es ist ein Verbotsschild. Ne? Also das ist die erste Kontrollstelle, die ich passiere, und das ist nicht die einzige. Die nächste Kontrollstelle ist ja nur 5 Schritte weiter, da steht ein Glascontainer. Und da steht dann genau drin, wann man einwerfen darf und wann nicht. Und ob du dich dran hältst oder nicht, mich hat schon damals meine Nachbarin, die gibt es inzwischen nicht mehr, aber die hat mich angeschnauzt, weil ich da zu einem Zeitpunkt Glas eingeworfen habe, wo es erlaubt war. Aber das hat die nicht interessiert, weil sie nicht wusste, was da drauf stand. Aber egal, also das ist der nächste Kontrollpunkt. Weißt du, also der erste, das sind 5 Schritte, da steht der erste Kontrollpunkt, der Glascontainer ist der zweite Kontrollpunkt. Und der nächste Kontrollpunkt ist dann schon wieder 5 Schritte weiter, und das ist nur hier auf dem Dorf. Ja, du musst dir mal vorstellen, wenn man durch die Stadt geht oder wenn man einen Bus fährt, wenn man also von A nach B, also im öffentlichen Raum, also mit der Straßenbahn fährt oder mit der U-Bahn oder sonst etwas, da passierst du sozusagen quadratzentimeterweise, passierst du eine Kontrollstelle nach der anderen.
In irgendeiner Stadt haben sie ja so ein Projekt gemacht, weiß nicht, ob das noch läuft, weiß auch leider nicht mehr, welche Stadt, und haben die ganzen Verkehrszeichen weggenommen, ne? Also sämtliche. Und haben einfach gesagt, wir wollen eigentlich, dass die Fahrer wachsam fahren. Und das hat auch funktioniert. Das hat super gut funktioniert. Mhm. Das wäre jetzt so ein, da hat halt eine Kommune mal Mut gehabt, was auszuprobieren. Ne?
Es gibt, ja, es gibt immer wieder, bei Twitter gibt es schon mal Leute, die schicken so Schnappschüsse vom Schilderwald herum. Also wenn du drauf guckst, also wo also alles gleichzeitig verboten ist. Also geradeausfahren ist verboten, linksfahren ist verboten, rechtsfahren ist verboten. Also es ist eigentlich alles gleichzeitig verboten.
Ja, du guckst auf die Schilder und was es bedeutet und überfährst währenddem irgendjemanden. Gell?
Also, ja, also fahren ist verboten und parken ist auch verboten. Das ist eigentlich alles verboten und man kapiert es eigentlich überhaupt nicht mehr. Ja, Martina, tschüss. hier wird nicht gelacht, hast du das gehört?
Tschüss. Grüße.
Ich geht singen. Martina geht singen. Was wollte ich jetzt sagen? Die Kontrolle im öffentlichen Raum, die Kontrolle in Betrieben, die Kontrolle in der Schule, das ist Schulunterricht, ist nichts anderes als ein Durchlaufen von Kontrollübungen. Also das Formular, ne? Das ist nichts anderes als das Formular ist nichts anderes als eine beständige, auf Dauer gestellte Kontrollübung. Und da geht es eigentlich nur noch darum, sie zu vollziehen. Alles andere ist egal. Der Emanuel hat, als ich in Berlin war letztes Jahr, mal eine schöne Geschichte von sich erzählt, in der Schule. Ich weiß nicht, welcher Klasse er da war, 7. Klasse oder irgend so etwas. Da ging es um irgendeine Geschichte. Ich weiß nicht, um was das für eine Geschichte war. Das hat er jetzt, dann sollten sie eine Charakteranalyse schreiben. Und dann hat er eine Charakteranalyse geschrieben. Dann hat die Lehrerin hinter zu ihm gesagt, also das wäre die beste Charakteranalyse, die sie je gelesen hätte. Aber er hätte die falsche Person erwischt. Und deshalb kriegt er eine schlechte Note. Mhm. Also das muss das Kind lernen. Also das Kind muss ja also nicht nur lernen, also zu sagen, also das Kind muss lernen, dass das, was es getan hat, gut war. Aber egal, darauf kommt es nicht an. Er hat sozusagen nur die falsche Person charakterisiert. Das Lernziel war erreicht. Er soll, aber das spielt dann am Ende keine Rolle, weil nur die Kontrolle wichtig ist. Und sowas müssen wir lernen. Und genau mit diesen Irreführungen haben wir die ganze Zeit. Und wir werden, also unser ganzes Leben funktioniert so. Wir merken das irgendwie gar nicht mehr. Wir merken das irgendwann gar nicht mehr. Das letzte, Julia, da hatte ich letzte Woche drüber nachgedacht. Da, wo man auch anfängt zu sagen, kann man es denn eigentlich noch aushalten? Letzte Woche war, ich habe jetzt den Link verloren, da wurde berichtet, dass das Bundesinnenministerium hat beim Finanzminister zusätzlich 60 Millionen Euro beantragt, weil wegen eines außerordentlichen Vorkommnisses, nämlich wegen dem Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2020, ein außerordentliches Vorkommnis ist, dass die Feierlichkeiten finanziert werden müssen. Und das fällt unter die Rubrik außerordentliches Vorkommnis, obwohl eigentlich längst vorhersehbar war.
Ja, klar.
dass in 2 Jahren also dieses 30-jährige Jubiläum stattfindet. Aber sie haben es, sie, es ist, aber das ist ja schon länger bekannt. Also es ist schon länger bekannt, im Jahr 2020 das 30-jährige Jubiläum stattfindet. Aber es ist ihnen mit irgendwelchen ganz komplizierten rhetorischen Salto-Sprüngen ist es ihnen gelungen, also irgendeine außerordentliche Dringlichkeit zu für etwas, das lange bekannt ist. Wo man sich auch fragt, mein Gott, ist das denn eigentlich noch zu aushalten? Eine außerordentliche Dringlichkeit für etwas, das schon seit 30 Jahren vorhersehbar ist. Und irgendwann kann man es auch nicht mehr aushalten. Und das hängt eben alles damit zusammen, dass wir, dass wir ständig sozusagen widersprüchliche Anweisungen kriegen und die Kontrolle eben innerhalb dieser Komplexität an Widersprüchen abläuft. Und wir sozusagen, ja, bei Kontrolle heißt es ja, den Unterschied von richtig und falsch sicherzustellen. Aber der wird eigentlich gar nicht mehr sichergestellt.
Genau.
Der wird überhaupt nicht mehr sichergestellt, sondern es wird statt die Kontrolle, also es wird, wenn sich Kontrolldefizite zeigen, einfach nur die nächste Kontrollinstanz oder die nächste Kontrollroutine oder das Formular eingeführt. Und das hört überhaupt nicht auf. So, also zunächst, was kann man dagegen machen? Und die Antwort lautet, dagegen kann man nichts machen. Dagegen kann man nichts machen, aber das heißt nicht, dass das so bleiben muss. Also deshalb hatte ich, letzte Woche habe ich mir hab ich mal drüber nochmal darüber nachgedacht, und zwar mit dem Thema Lernen. Mit der Curiositas. Also die Curiositas, wir kennen das, ist das Wort Curiositas, ist ein altes lateinischer Vokabel, das ist die Neugier. Das ist die Beschäftigung mit seltsamen Dingen, die die Faszination angreifen können. Und wir müssen uns vorstellen, dass wir die Curiositas, also das ist die Wissbegier oder die Forscherbegier, die theoretische Neugier, wie man sagen könnte, so hat Hans Blumenberg das aufgefasst. Also das ist der Forscherwille eigentlich, die Curiositas. Warum haben wir so eine hohe psychische Eigendifferenzierung? Warum können wir das eigentlich alles aufhalten? Die Antwort, weil wir tatsächlich die Curiositas als widersprüchliche Anweisungen benutzen können und weil wir aus dieser widersprüchlichen Anweisung klug werden. Und zwar, und das konnten die damals in der alten Zeit nicht, also in der Antike und im Mittelalter, deshalb hatten die gegen die Curiositas Einwände, weil sie nämlich weil sie keine gesellschaftlichen Voraussetzungen hatte, um die Widersprüche, die mit der Curiositas verbunden sind, die hatten keine Möglichkeit für gesellschaftliche Vorkehrungen zu treffen. Und die sind in der modernen Gesellschaft entwickelt, deshalb sind wir so klug, das kann man sagen. Und zwar deshalb, weil wir eine widersprüchliche Anweisung befolgen. Die lautet folgendermaßen, die widersprüchliche Anweisung. Die erste Anweisung lautet, öffne dich für andere, lass dir Dinge zeigen, zeig dich neugierig, zeig dich tolerant, öffne dich. Öffne dich für die Welten anderer. Informiere dich, geh in Ausstellungen, lese Bücher, rede mit Leuten, lass dir andere Dinge zeigen, lass dir fremde Welten zeigen, geh ins Kino und so weiter, recherchiere und so weiter, öffne dich, so ist die eine Anweisung, lass dir Dinge gefallen und die gegensätzliche Anweisung, die wirklich dazu völlig im Widerspruch steht, lautet, lass dir nicht alles erzählen. Glaub nicht alles, was man dir sagt. Geh auf Distanz. Leiste Widerstand. Sei vorsichtig. Und so. Also wir kriegen praktisch eine widersprüchliche Anweisung. Einerseits sei neugierig, sei offen, öffne dich und andererseits gehe auf Distanz, habe Zweifel. Äußere diese Zweifel auch, das geht ja auch sehr weit, nämlich bis hin zur Widerständigkeit, bis hin auch zum Aufruf zur Rebellion und so etwas. Und warum werden wir daran eigentlich nicht verrückt? Also wir haben ständig so eine widersprüchliche Anweisung. Und warum werden wir nicht daran verrückt? Antwort, weil die Gesellschaft ganz viele Vorkehrungen entwickelt hat, um immer dann, wenn du an dieser widersprüchlichen Anweisung scheiterst, daraus erstmal nichts Dringendes resultiert. Du kannst es eben verschieben, wenn du nicht klug wirst. Du kannst scheitern, aber dann fängst du eben nochmal von vorne an. Die moderne Pädagogik hat das eben verstanden, hat gesagt, wenn das Kind einmal scheitert, gibt es keinen Grund, es gleich zu bestrafen mit aller Härte, sondern einfach zu sagen, dann versuch es nochmal zum Beispiel. Also du kannst es nochmal versuchen, wenn es nicht klappt. Du kannst es liegen lassen. Du darfst Ausreden finden, beispielsweise auch das üben wir ja. Wenn du etwas nicht kannst, warum du es nicht kannst. Du wirst um Gründe gefragt und dann lernst du, Gründe zu formulieren. Und ob die dann immer überzeugen oder nicht, spielt dann erstmal keine Rolle. Überhaupt lernen wir auch, Gründe formulieren zu dürfen. Überhaupt lernen wir, darüber Auskunft zu geben. Oder eben auch, wir lernen auch, Auskunft zu weigern zu können und zu dürfen. Also sprich, wir haben Freiheit. Und zwar individuelle Freiheit. Und dafür braucht es Gesellschaft, die so etwas zugestattet. Und weil wir diese haben, können wir lernen. Wir können sehr klug werden aus dieser widersprüchlichen Anweisung. Verstehst du grob, was ich meine?
Mhm. Ja.
So, und das funktioniert sehr gut in dem Maße, wie die Gesellschaft nach gemäß dieser widersprüchlichen Anweisungen immer mehr Ressourcen erschließen kann, um ein Ausweichen, um ein Aufheben, um ein Liegen lassen können oder um ein Vertagen oder etwas zu ermöglichen. Aber diese Ressourcen sind nicht unendlich, sondern die sind auch irgendwann erschöpft. So kommt es, dass das moderne Lernidee, die eben nicht mehr Gehorsam erfordert, dass die eben sagt, die moderne Lernidee sagt immer, du kannst es, du schaffst es, ob du es immer willst oder nicht, es ist nicht immer so die entscheidende Frage, sondern du kannst es und du schaffst es und wenn nicht sofort, dann vielleicht später. Wir haben Pädagogik, wir haben Schulen, wir haben Bibliothek, wir haben Archive, wir haben Massenmedien und dadurch entstehen auch eine ganze Menge Themen und dadurch entsteht Informiertheit und dann entstehen auch ganz schnell Diskurse, die es eben immer auch ermöglichen, dass du einerseits von deinem Wissen Gebrauch machen kannst und immer dann, wenn du ratlos bist, dich auch zurückziehen kannst.
Und deswegen funktioniert das ganze Expertentum auch nicht mehr, weil es gibt keine Experten mehr für irgendwas, weil es ist einfach viel zu viel.
Das ist jetzt der nächste Schritt, genau. Und in dem Maße, wie also sozusagen die Gesellschaft immer mehr Ressourcen erschließt, um genau diese widersprüchliche Anweisung Institutionen trifft, erfindet und Routinen ausbildet und Habitualisierungen sich konstruiert, die darauf angepasst sind, mit dieser Widersprüchlichkeit umzugehen, in dem Maße wächst so eine Gesellschaft irre, aber sie wächst nicht unendlich. Und jetzt sind wir lange in der Situation, das war schon in den 90er Jahren, als ich studiert habe, da wurde mir das relativ schnell klar, dass diese ganze Fächerunterscheidung, diese ganze Fächer, die wir haben, das ist so ein Phänomen, immer dann, wenn Forscher mit einer Sache nicht weiterkommen, im 18., 19. Jahrhundert, haben sie ein neues Fach gegründet. Ja, das ist so eine Ausweichstrategie beispielsweise. Wenn die Philosophen wenn die Ökonomen, so ist die Soziologie entstanden, die Ökonomen hatten verstanden, das ist in der Zeit vor zu Max Webers Zeiten oder kurz davor ist das passiert, die Ökonomen haben sehr wohl gesehen, dass das Verhältnis von Angebot und Nachfrage eben nicht voraussetzungslos ist, sondern dass es das ganze Gedächtnis der Gesellschaft braucht, damit so etwas wie Märkte zustande kommen können, weshalb man eben nicht alles, was ökonomisch relevant ist, in die Unterscheidung von Angebot und Nachfrage erklären kann, weshalb konsequenterweise dann nicht nur Ökonomie als Erklärungsansatz reicht. Da die Ökonomie aber schon festgelegt war, wurde einfach das nächste Fach gegründet und das war dann Soziologie. Ähnlich verhält es sich mit der Ethnologie.
Was mit Ausdifferenzierung gemeint ist, weil, also es ist ja eigentlich eine immer feinere Verästelung. Ja.
Genau, es werden sozusagen diese Fächerdifferenzierung ist so ein Phänomen, aber es sind nicht nur Fächer, es sind auch Branchen, da findet etwas Ähnliches statt in der Wirtschaft.
Ist das das, was mit Ausdifferenzierung bezeichnet wird?
Genau,
ja.
Sozusagen das Wachstum der Gesellschaft nach einem in seiner Kontingenz ähnlichen Schema. Mhm.
Also ich meine, das ist ja auch ein Reichtum. Ne?
Ja, sicher. Ja. Und wie? Das ist auch ein gigantischer Reichtum. Und wenn das erstmal erfolgreich wird, dann gibt es, und vor allem dann auch, wenn sozusagen auch ein produktiver Nutzen daraus entsteht, dann gibt es keine Möglichkeit, damit aufzuhören. Das kann nicht gebremst werden. Das kann nicht gebremst werden. Und vor allem gerade denken wir an diesen Fortschrittsoptimismus. Das war ja nicht nur eine Spinnerei, sondern es wurden Fortschritte versprochen und man hat dann sogar festgestellt, sie wurden nicht nur versprochen, sondern auch eingehalten. Also irgendwann konnte man auch einmal Elektromagnetismus erklären. Auf einmal konnte man eben dann auch mal Elektromotoren bauen oder Generatoren bauen. Und wenn das dann auf einmal geht, also wenn die Erklärungen nicht nur, wenn also nicht nur gesagt wird, wir verschieben die Probleme auf die Zukunft, weil in Zukunft werden wir sie lösen können. Und wenn das dann sogar geschieht, dann lässt sich eine Fortschrittshoffnung nicht, weil die selbst einen empirischen Charakter hat, lässt sich nicht bremsen. Weil das ja jetzt auf einmal empirisch ist, ist ja klar. Und deshalb konnte man beispielsweise die Atomkraftwerke bauen. Man wusste von Anfang an nie, wohin mit dem Müll. Man hat dann eben gesagt, ja, in Zukunft wird es Fortschritt geben und dann werden wir das wissen. Das hat sich in Luft aufgelöst, diese Hoffnung. Aber man muss wirklich sehen, dass diese Fortschrittsglaube eben, der hat selbst eine determinierende Wirkung dann. Eine sozial determinierende Wirkung. Und dann lässt man sich auf so etwas ein, wie beispielsweise Atomkraft. Keine Ahnung, wohin damit, mit dem Müll. Aber in Zukunft werden wir es schaffen, wenn denn nur der Fortschritt kommt, den wir uns erhoffen. So, und das dann so. Und das kann eine Weile gut gehen und ja, und spätestens mit der Atomkraft, mit der Chemie, mit der Biochemie, mit den ganzen Pathologien, die daran, vor allem die Umweltverschmutzung. Jetzt sind die Strukturen eben auch darauf festgelegt, eben die Dinge in die Zukunft zu verschieben. Und irgendwann merken wir, in der Zukunft wird es immer eng. Alles wird jetzt nur noch in die Zukunft verschoben, weil die Strukturen eigentlich nur darauf aus sind, eben diese widersprüchliche Anweisung, einerseits habe die Bereitschaft, es zu akzeptieren und andererseits leiste Widerstand, dass diese Widersprüchlichkeit eben ein Ausweichen auf die Zukunft darlegt, aber wenn alles Mögliche in die Zukunft verschoben wird, wenn irgendwann gar nichts mehr geklärt werden kann, weil eben das so attraktiv geworden ist, dieses Handeln, dann haben wir es praktisch mit der Situation zu tun, dass alle nur noch protestieren. Alle, und auch Protesthandeln ist dann wiederum eine Verschiebung auf die Zukunft. Man geht protestieren
und sagt, so, jetzt muss ich was ändern.
Jetzt muss ich was ändern und ich hoffe, dass das was bringt und man hofft dann eben. Und dann geht man protestieren, dann hat man das erstmal wieder für die Dauer des Protestzuges auf die Zukunft verschoben. Und wenn dann die Erhoffnung sich nicht erfüllt, dann geht man wieder protestieren. Man verschiebt es wieder auf die Zukunft.
War das denn zum Beispiel in der Antike dann so, dass eben keine widersprüchlichen Anweisungen gegeben wurden und auch verstanden wurden?
Ja, es wurde sozusagen...
Dass diese Gesellschaft darauf basiert hat, zu akzeptieren. Und damit war es okay.
Ja, oder? Also zuerst mal war das Gehorchen wichtig. Das ist ganz, ne, das ist, zuerst mal war das Gehorchen wichtig. Und man hat natürlich gesehen, also, dass Forschung notwendig ist. Das hat man schon gesehen. Die Römer haben Beton benutzt. Beton ist eine Mischung aus Sand, Kalk, irgendeinem Vulkangestein und Wasser. Und so etwas, um so etwas herzustellen, das haben die richtig gemacht mit serieller Überprüfung von Mischungen.
Dann haben sie eine Doku gesehen darüber, irre, ja.
Ja, also das heißt, das ist im Grunde genommen ist das empirische Forschung. Nur sie haben sozusagen immer dann, wenn sie hatten, was sie brauchten, aufgehört. Also die haben sozusagen das nicht in die Zwecklosigkeit getrieben, wie das dann später in der frühen Neuzeit und vor allen Dingen in der Moderne möglich war. Also sie haben sozusagen immer dann, wenn die Zwecke erreicht haben, haben sie aufgehört. Ob das nun Methoden der Haltbarmachung waren. Sie suchten etwas, also das war immer sehr praktisch oder pragmatisch orientiert. Mhm. Immer wenn sie gefunden hatten, was sie suchten, also so etwas, auf so eine Idee wie Patente anzumelden, auf so etwas wären sie nicht gekommen. Weil sie gesagt haben, was soll der Quatsch? Es ist ausprobiert, es funktioniert und fertig. Patente anmelden.
Also auch dieses Denken, was steckt da jetzt für ein Potenzial drin? Was könnten wir damit jetzt noch machen? Oder wie könnten...
Nee, das gab es eben so nicht. Sondern es wurde getan, was getan werden musste. Und ansonsten hatte man gegen die Curiositas hatte man Vorbehalte. Also später mit den Christen hieß es dann eben, was eine Art von Sünde. Mhm. Weil man eben meinte, in dem Maße, wie du dich bewusstseinsmäßig von einer Sache faszinieren lässt, schädigst du deine Seele dadurch, dass du sie ablenkst von ihrem eigentlichen Willen. Denn ihr eigentlicher Wille, so ist die theologische Idee, der eigentliche Wille der Seele ist, sie will zu Gott zurück. Sie will zu Gott, weil sie Gott gehört. Und wenn du dich mit, sagen wir, mit so Erbsenzählereien beschäftigst, was ja sehr faszinierend ist, dann hinderst du deine Seele daran, ihr eigentliches Ziel zu erreichen. Deshalb hatte man gegen die Curiositas Einwände. Aber gleichzeitig musste man natürlich immer, wenn es zum Beispiel darum geht, Kriegsmaschinen zu erfinden oder so etwas, Katapulte oder wenn man auch Brückenbau und auch Ingenieurskunst aller Art, auch Architektur, man musste das dann irgendwie schon zulassen.
Also war der Widerspruch eigentlich auch da schon?
Im Prinzip ja, aber er konnte eben dadurch, dass man eben ein anderes Körperverständnis hatte, als wir, dass man eben ein anderes, ja, dass eben die Ontologie, die sozusagen eine andere war, das ontologische Realverhältnis zur Welt ein anderes gewesen ist, konnte man damit noch einigermaßen gut zurechtkommen. Es wäre in der Antike unmöglich gewesen, dass jeder die Schule besucht. Es wäre unmöglich gewesen, dass Frauen den Staat regieren. Ja, also dass Frauen den Staat regieren, das wäre also für, ja, das wäre also überhaupt gar keine, das ist so wie für uns der Gedanke undenkbar ist, dass Menschen in der Fabrik gezeugt werden oder so, das ist unvorstellbar. Das wäre also eine echte, für die wäre das ein Zivilisationsbruch gewesen, dass eine Frau die Polis regieren könnte.
Mhm. Ja, es gab ja auch viel, viel weniger Anregungen von außen, also was jetzt noch alles möglich ist. Was noch alles möglich wäre, ne, über das hinaus. Ja.
Und deshalb hatten sie auch keine Massenmedien, nicht etwa, weil eben die Technik schleierhaft geblieben wäre. Das wäre eben nicht, denn die Technik ist nämlich so schwer nicht. Also das mit diesen beweglichen Lettern als Buchdruck, ne, das ist nicht so schwer, das zu kapieren. Und die Griechen und Römer oder Perser hätten das sehr wohl erfinden können. Denn so pragmatisch waren sie ja, oder die Phönizier, die alphabetische Schrift, schon die alphabetische Schrift ist ja im Grunde genommen der erste Weg, nicht wahr, sozusagen das Schriftbild aufzugliedern in einzelne Zeichen, die man jederzeit in der Kombination ändern kann, dass man also nicht für jedes Wort oder so ein eigenes Zeichen braucht, sondern dass man es in Buchstaben aufgliedert. Den Pragmatismus haben sie ja gehabt, ne, aber sobald sie hatten, was sie brauchten, zack, haben sie aufgehört. Und wir in der modernen Gesellschaft machen das eben so, dass wir immer weitermachen und dass wir eben zwecklos anfangen. So konnte man beispielsweise im frühen 18. Jahrhundert überhaupt anfangen, sich mit Elektrizität zu beschäftigen. Diesen Effekt, diesen elektrostatischen Effekt, ne, den kannte man, der war schon immer bekannt, Bernstein, ne, das kannte man, das zwirbelt, du kriegst einen Schlag oder so, das passiert. Man hat sich immer gefragt, was ist das? Tja, man hatte ein Wort dafür, das war Elektron, ein Wort dafür hatte man, aber was das ist, damit hatte man bis zum 18. Jahrhundert, man hat es immer wieder beiseite gelegt, weil man nicht wusste, wie anfangen, darüber nachzudenken. Elektrik, das Wort Elektrik gab es schon. So, und dann, und das, man konnte erst anfangen, darüber nachzudenken, ja, eben als man eben, als die Forscher keine Auskünfte darüber geben mussten mehr, was das denn soll. Das haben die ja dann abgelehnt. Darüber Auskunft zu geben. Also das heißt, wir haben gesagt, wir müssen nicht sagen, was die Zweckursache dieses Phänomens ist. Also wozu Gott die Elektrik geschaffen hat. Das müssen wir nicht. Darüber müssen wir keine Auskunft geben. Ne, Gott hat das, ne, für die so, und weil sie das nicht mehr mussten, konnten sie dann ja Hypothesen bilden. Und irgendwann kam die Hypothese auf, kann das sein, dass da irgendwas fließt? Und dann hatten sie die interessante Frage gefunden, mit der man dann die Elektrizität, und so ist heute für uns die Vorstellung, dass Strom, elektrischer Strom fließt. Für uns ist das die banalste Idee, die wir so haben können, aber die muss man erstmal kriegen. Oder auch das Flugapparate zu, das ist eben diese Schwierigkeit, dass man eben zugeben musste, dass Vögel fliegen können, obwohl sie schwerer sind als Luft. Okay. Ja, nun, so, dann kann das denn sein. Also wie kann das denn, die sind schwerer als Luft, denn du brauchst ja einen Vogel nur zu töten und in die Luft zu werfen, schon fällt er wieder zu Boden. Also es ist schon so, dass das irgendwas mit Mechanik zu tun hat, aber was genau? Also Auftrieb. Dann eben die Frage zu stellen, was ist Auftrieb, sondern wie? Wie geht's eigentlich? Ja. Und dann, ja, oder überhaupt Motoren zu erfinden und so etwas. Naja, worauf ich hinaus will, ist, also wir konnten also in der modernen Gesellschaft lernen, diese widersprüchliche Anweisung zu befolgen, und zwar deshalb, weil eben das Scheitern oder Unklarheiten oder Ungereimtheiten eben einfach auf die Zukunft verschoben werden können. Das lernen wir schon als Kinder, und wenn du dann erfährst, dass das nützt, du wirst älter und dann lernst du es auch, dann bringen das die Erwachsenen ihren Kindern bei, und dann gibt es überhaupt keinen Grund, das seltsam zu finden. Und das
wie,
ist,
wie hängt das jetzt mit diesem Kontrollzwang
zusammen? Ja, und wir haben jetzt eine soziale Wirklichkeit, die sozusagen, hat sich herausgefunden, die sozusagen vollständig ausdifferenziert ist, die beinahe alles, was es auf der Welt gibt, auf irgendeine Art und Weise der Beobachtung, der Beurteilung, der gemessen hat, unterzogen hat, der Messbarkeit unterzogen hat, der Verzeichnung, der Registrierung. Es gibt eigentlich nichts mehr. Und du musst auch heute nicht mehr kompliziert begründen, warum dich irgendwas interessiert oder wen irgendwas interessiert. Ja. Es ist dann eben einfach sofort gemacht. Ja. Und diese Ressourcen nun, die sind einfach nicht unendlich, aufgebracht werden müssen. Du musst dir mal wirklich vorstellen, wie viele Ressourcen aufgebracht werden müssen, bleiben wir nur bei Europa, USA, also Europa, Eurasien, also Russland, Ostasien, also die Länder der ersten und zweiten Welt, was für ein enormer Aufwand geleistet werden muss, das sind, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Menschen, sind es 2 Milliarden Menschen, das ist die Minderheit, 2 Milliarden Menschen ein Leben lang zu ernähren, und die Kinder mit 6 Jahren in die Schule zu schicken sie 20 Jahre lang zur Schule gehen zu lassen. Also ich habe 13 Jahre lang bin ich zur Schule gegangen und 7 Jahre habe ich studiert. Ich bin also 20 Jahre zur Schule gegangen. Ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Also das muss man sich ja nur vorstellen. 20 Jahre lang werden also sozusagen junge Menschen, und selbst wenn es nur 10 Jahre wären, wäre es immer noch sehr viel. Und das langt lange nicht hin, also sozusagen aus sozusagen der Produktion der materiellen Güter herauszunehmen und sie lernen zu lassen. Was meinst du, was da für ein gesellschaftlicher Aufwand notwendig ist? Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass diese Vermutung, dass das für eine Minderheit der Gesellschaft nicht reserviert bleiben, also nicht reduziert, dass eine Minderheit der globalen Bevölkerung diese Privilegien nicht für sich beanspruchen kann, das leuchtet ein. So, und wenn wir jetzt verstehen, dass wir so weit gehen auch, dass wir sagen, natürlich sollen alle Menschen auch in den Dritte Weltländern, natürlich haben wir ein Recht auf Schule. Wir können das nicht einfach, das geben wir zu, aber wie soll man es machen? Wo sind die Ressourcen? Und jetzt auf einmal stellen wir fest, es wird dann doch ein bisschen knapp. So, und jetzt ist alles darauf festgelegt, dass es so weitergehen soll. Und dann stellen wir fest, ja nee, so geht das nicht weiter.
Diese Verselbstständigung, Jutta, diese Verselbstständigung, ich habe noch ein Beispiel dafür. Also zum Beispiel, wir hatten heute eine Teamsitzung, wo es auch wieder um das Audit ging. Und da ging es um einen Prozess. Also irgendwelche Dinge müssen irgendwie gekennzeichnet werden, dass die quasi in Ordnung sind oder irgendwie weitergeleitet werden. Und dann hat dann der Chef gefragt, aber was passiert denn nicht? Also wenn Dokumente nicht freigegeben werden, wenn die nicht sozusagen grün sind, in Ordnung und so weiter, was passiert dann? Und dann meldete sich einer und beschrieb so grob den Ablauf und sagte so, naja, und das machen wir alle so. Und das ist so üblich, also das ist bekannt und so verhalten wir uns dann. Und dann müssen wir Instanzen informiert und so. Dann sagt er, ja, das ist alles richtig, aber das steht nirgends. Mhm. So, also alleine die Tatsache, dass das nirgendwo schriftlich Anweisungen festgehalten wird, obwohl es nie eine Anweisung dafür gebraucht hat, weil die eben durch mündliches und durch Erklärung des Jobs selbst sozusagen, und da geht es nicht darum, dass jemand einen Fehler, da hat noch niemand einen Fehler gemacht, also es war noch kein Schaden, nicht. Es geht alleine um die Tatsache, dass es nicht in einem Formular hinterlegt ist und selbst wenn das da steht, ich meine, dann guckt es auch niemand mehr an, weil die Leute wissen ja, wie es funktioniert. So, ja, also das ist total schwachsinnig. Das entbehrt jeglicher.
Mit uns, ne? Also die Arbeit praktisch machen und was da alles funktioniert, ne? Sondern
es kommt. Ja, aber das ist diese. Aber das ist, glaube ich, diese Kombination. Also das ist dann Nummer 2. Lass ja nicht alles erzählen und glaub nicht alles, was man dir erzählt. Ja, das ist dann eben die Kontrolle. Also das ist dann das, was dann sozusagen, also es wird nicht mehr auf erstens öffne dich und sei tolerant verlassen, sondern dann greift halt 2. Und 2 ist halt so, so überproportional erscheint mir das zumindest. Also genau, das
ist es auch. Das
ist ja eigentlich nicht der Widerspruch, an dem wir leiden, sondern es ist diese eben diese Überproportionalität, die sich da ausgebildet hat.
Ja, genau. Also das heißt, die Welt sozusagen ist sozusagen, diese widersprüchliche Anweisung konnte sehr gut funktionieren im 17., 18. Jahrhundert.
Und also da war das sozusagen mehr in der Balance, könnte man
sagen. Weil die Welt, die gemäß dieser Anweisung entstanden ist, noch relativ klein war. Aber die Welt, mit der wir es zu tun haben, die ist gemäß dieser Anweisung nicht mehr sehr klein, sondern die ist gigantisch groß. Und da laufen wir alle, wir laufen da alle in die Irre. Das ist ungefähr so, als würdest du durch ein Labyrinth laufen und an jeder Ecke steht jemand, der dir sagt, ich weiß, wo es lang geht und egal, wo du lang gehst, es steht an jeder nächsten Ecke steht wieder jemand, der sagt was ganz anderes.
Und vor allen Dingen, ich glaube auch tatsächlich, dass auch das mit der Grund ist, warum die Leute krank werden. Weil du musst ja dann irgendwann die Frage stellen, naja, also eigentlich ist es egal, was ich tue. Es ist egal, ob ich widerspreche, es ist egal, ob ich Fehler mache oder nicht. Also es fliegen Leute raus, die sind gut, es bleiben Leute, die sind scheiße. Also es hat alles irgendwie keinen Sinn mehr. Ja? Also es ist alles deine eigene Gefühl für die Wirkmächtigkeit deines Handelns, geht auch flöten. Und dann bist du nur noch ein Roboter, der irgendwie, dann bist du wieder in so einem Hamsterrad halt.
Dann denke dir mal nur, Jutta, um mal so Schätzungen, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, also nehmen wir nur mal die Menge der Unternehmen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Unternehmen es gibt gegenwärtig, nur, sagen wir, bleiben wir nur bei Deutschland, die wirtschaftlich tätig sind. Wie viele, das geht in die Millionen. Die nach betriebswirtschaftlichen Konzept arbeiten, das im 18. Jahrhundert nicht anders war, denn das betriebswirtschaftliche Konzept lautet ganz einfach, entweder die Einnahmen vermehren oder die Kosten vermindern oder beides. Ne? Das ist im Prinzip Betriebswirtschaft. Die ganze Betriebswirtschaft ist das, was sich drumherum gestrickt hat. Wie kompliziert das alles geworden ist, kennst du dann, wenn du heute Betriebswirtschaft studierst. So einfach ist sozusagen das, was die Unternehmen eigentlich tun müssen, Einnahmen erhöhen oder Ausgaben verringern. Aber darum herum ist ein hochkomplexes Gefüge an Wenn-Dann-Beziehungen entstanden. Wenn dann das so hochkomplex ist, diese Komplexität ist gewachsen mit der Menge der Unternehmen, die, sagen wir, in den letzten 200 Jahren entstanden sind. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen in Deutschland, sagen wir, im Jahr 1800 wirtschaftlich gemäß dieser Anweisung tätig waren. Ich schätze mal, ein Unternehmen, vielleicht 1000.
Also was heißt jetzt Komplexität in diesem Zusammenhang?
Also die Komplexität an Wenn-Dann-Beziehungen. Also die Komplexität an
Kausalität. Wenn die das produzieren, dann können wir das nicht auch noch oder wir müssen, also sowas oder?
Ja, wenn du Einnahmen erhöhen willst, dann beispielsweise, wenn du Einnahmen erhöhen willst, so ist die Anweisung, also entweder Einnahmen erhöhen oder Kosten reduzieren oder beides. Wenn du Einnahmen erhöhen willst, dann brauchst du gute Produkte. Wenn dann, wenn erhöhen, dann gutes Produkt. Wenn du Einnahmen erhöhen willst, dann musst du für diese Produkte Werbung machen. Wenn du Einnahmen erhöhen willst, dann brauchst du fähige Mitarbeiter. Wenn du Einnahmen erhöhen willst, dann brauchst du verlässliche Kunden. Mhm. Wenn dann. So, und schon mit diesen drei
Abzweigungen. Eine Marktlücke, also das genau. Darf halt noch nicht dominieren.
Wenn du Einnahmen erhöhen willst, verkaufe etwas, das noch keiner verkauft. Wenn du Einnahmen erhöhen willst, dann suche eine Marktlücke. Genau.
Also
wenn
Kausalität dann. Eigentlich.
Also, es ist ja nicht unbedingt Kausalität, also es ist eine Wenn-Dann-Beziehung. Oder andersrum, willst du Kosten reduzieren? Wenn du Kosten reduzieren willst, dann fange bei den Löhnen an. Oder reduziere die Kosten oder was auch immer. Also es werden dann Wenn-Dann-Beziehungen und dann, sobald du dich darauf einlässt, sobald du eine Abzweigung folgst, kommt die nächste Wenn-Dann-Beziehung. Und die ganze Betriebswirtschaft ist dieses ganze Wenn-Dann. Das Studium der Betriebswirtschaft ist dieses ganze Wenn-Dann. Da irgendwo einen Pfad durchzufinden und natürlich findet den keiner mehr. Weil das alles so verworren ist und so widersprüchlich ist, dass betriebswirtschaftliches Studium heute nichts mehr damit zu tun hat, dass du ökonomisches Wissen hast, sondern du hast eigentlich nur noch ein betriebswirtschaftliches Studium ist heute eigentlich nichts anderes als ein Hürdenlauf, um Leute auszusortieren. Wer aussortiert wird, wird sozusagen nur, wer aussortiert wird durch Prüfung, wird eigentlich nur von der Karriere abgehalten. Also nur das ist sozusagen der Sinn also die Referenz über einen bestandenen Hürdenlauf. Aber ökonomisches, betriebswirtschaftliches Wissen hat da keiner mehr. Und zwar deshalb, weil niemand mehr weiß, was man da noch wissen sollte. Es ist eben ein Kontrollparcours, den man da abläuft. Und genau dieses Konzept haben die inzwischen auf alle Studiengänge ausgeweitet. Du sollst nur noch ein Parcours durchlaufen, weil sie gesagt haben, das ist das Einzige, was wir da kontrollieren können. Alles andere ist egal. Ja,
Und dann beschweren sie sich, dass die Studenten sich nicht mal für ihr Fach interessieren.
Also ich weiß es nicht, also ich habe keine Ahnung jetzt, wie viele
genau, Unternehmen... Wieder, ne, das ist dann wieder dieses, auf, ja, du sollst offen sein, du sollst...
Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen im Jahr 1800 es in Deutschland gab, also Fabriken zum Beispiel gab es nicht so viel, es gab Manufakturen oder so, aber das waren vielleicht 1000 oder vielleicht 2000 oder irgend sowas in der Größenordnung. Heute sind es Millionen und wir reden ja nicht nur von Deutschland, sondern wir haben global vernetzte Arbeitsteilung. Wir haben ja heute eine, wir haben... Das hat sich dann im Laufe der Industrialisierung angestellt. Wir haben eine globale Vernetzung von Lieferantenbeziehungen. Es gibt keinen Primärlieferanten, das ist abgeschafft. Es gibt keinen Produzenten von irgendwas, der keinen Lieferanten hätte. Das geht so weit, wie weit das geht, kann ich dir bei meinen Bauern sagen. Früher war in der Feudalgesellschaft waren die Bauern die Primärproduzenten. Das heißt, die brauchten keine Lieferanten, weil die konnten alles, was sie selber herstellen. Die konnten ihren Samen selber, also ihr Saatgut selber herstellen. Und die konnten, ne? Hier, mein Bauer, mein Nachbar, der für den eigenen Bedarf und hier für die Nachbarn mästet der Schweine, aber natürlich nicht viele, sondern immer nur so 2 oder 3 oder 4. Das ist nur für den eigenen Bedarf, also hier für sich und für die Nachbarn und so. Die Ferkel, die kauft der. Die zeugt er nicht selber. Die kauft, warum? Weil er sagt nämlich, die Aufwand, den er hätte, die Ferkel selber zu, also zu befruchten, dann die Sau werfen zu lassen, dann die ganzen Krankheiten und Keime und bla bla bla. Ich weiß jetzt nicht, was so ein Ferkel kostet, aber da kauft er sich lieber für ein paar hundert Euro ein paar Ferkel und züchtet die, als dass er sie selber zur Welt bringt. Züchtet. Er könnte sie ja selber züchten. Das macht nicht, weil er sagte, der Aufwand für die wenigen 100 Euro, die ich dafür für ein paar Ferkel ausgeben muss, lohnt sich dieser ganze Aufwand nicht. Und noch einmal, der macht keine große Schweinemast, sondern es sind 4 oder 5 Schweine nur. Der kennt seine Schweine noch alle persönlich und mit Namen. Und jedes Schwein wird einmal im Jahr geschlachtet. Also nur für sich und für die Nachbarn. Und selbst auf dieser Basis sagt auch der Bauer, ich züchte meine Ferkel nicht selber.
Und wenn ich mir jetzt zurück...
Ja,
ja. Das kannst du dir natürlich vorstellen.
In der Zeit zurückgehen, ein paar hundert Jahre zurück, ich weiß nicht wohin, es spielt auch keine Rolle. Also da hatten ja die Handlungen und die Entscheidungen hatten ja auch Konsequenzen für die Leute. Also wenn die jetzt, also auch ein Bauer in der früheren Zeit, also der hatte ja auch Wenn-Dann-Situationen. Der musste sich ja auch überlegen, wenn ich jetzt nicht Vorrat zurücklege oder einen Überschuss habe, dann habe ich im Winter nichts zu essen, zum Beispiel.
Genau. Aber das du musst dir vorstellen, diese Agrarwirtschaft der Feudalzeit, das konnten Analphabeten. Also Analphabeten konnten, teilweise, ich meine, übrigens, was viele nicht wissen, ist, dass die Alphabetisierungsrate doch höher war, als man so denkt in der frühen Neuzeit. Aber gut, im Prinzip jedenfalls muss man dafür nicht lesen und schreiben können. Tatsächlich konnten Agrarwirtschaft kann zu einem großen Teil von Analphabeten betrieben werden, weil dafür brauchst du nicht lesen und schreiben können. So hochkomplex sind die Dinge dann nämlich tatsächlich nicht.
Vielleicht noch als Beispiel, also technische Produkte. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Haushaltsgeräte anschaut oder das Handy oder sowas. Also wenn man jetzt sich so ein Gerät anguckt, dann kommen diese Teile heute, also wirklich heute, die kommen aus aller Herren Länder.
Genau.
Also die kommen aus Indien, die kommen aus China, die kommen aus Polen, die kommen aus Ungarn, die kommen aus Russland. Und da reden wir nur von einem Produkt. So, genau. Was du quasi heute in der Hand hältst. Nun ist es ja nicht so, dass dieses Produkt meinetwegen in Italien hergestellt hat und dann wird es hierher geliefert und dann zusammengebaut. Nein, die Maschinen, die in Italien dieses Bauteil herstellen, die kommen zum Beispiel aus Deutschland oder aus Amerika. Ja, also das ist, und die Werkzeuge, die in diesen Maschinen drin sind, mit denen diese Bauteile gemacht werden, die kommen wieder aus einem anderen Land. So. Also diese Wenn-Dann-Beziehung, das überblickt kein Mensch mehr. Kein einzelner Mensch kann von einem Produkt, das du heute in der Hand...
um den Erdball rum.
Ja, aber das geht nicht nur, das geht, also das ist wirklich für einen Menschen, ist das nicht mehr zu ein Produkt, also da hast du nur ein Handy in der Hand. Das kann ein Mensch nicht mehr umfassen, was da alles
Du kannst das nicht mehr rückverfolgen. Du kannst,
genau.
Du kannst diese Lieferantenbeziehung nicht mehr zurückverfolgen. Das geht überhaupt nicht mehr. Deshalb funktionieren auch alle Steuerungsversuche, irgendwie ökonomisch irgendwas zu steuern. Das geht alles den Bach runter. Aber die ganzen Versuche, die sind institutionalisiert. Und die führen dann dazu, dass man meint, man müsse, ja, heute habe ich es wieder gelesen, CO2-Steuer. Ja, jetzt müssen wir mal wieder was steuern. So, es hat in der Vergangenheit nicht geklappt, aber egal, die Institution, in dem Fall also Parteien organisieren eine Regierung. Und diese Regierung, von der wird erwartet, dass sie etwas kann, das sonst keiner kann, nämlich alles zu durchschauen. Das klappt natürlich nicht, aber egal, daraufhin haben die sich eingerichtet. Und jetzt soll gefälligst mit einer CO2-Steuer irgendwas gesteuert werden. Das passiert nicht. Das kann man auch vorhersehen, dass das nicht passiert, aber egal. Es muss ja was getan werden, also machen sie es dann.
Also wird auf der einen Seite wird gefordert, dass es passiert, der Protest, und auf der anderen Seite passiert es halt nicht, so wie immer. Also.
Ja. So. Und jetzt, was ich nun meine, ist, wenn man anfangen würde, und so, Julia, ist ja dann deine Frage entstanden, wenn man nun anfangen würde, Überfluss zu nutzen, ich habe noch nicht aufs Bankkonto geguckt, ich weiß nicht, wie viel für den Trialog Marburg zustande kommt, ich weiß es nicht, aber egal wie viel zustande kommt, die Summe, die dann entstanden ist, die ist freigestellt und in dem Augenblick ist die Benutzung gegenüber niemandem, also die Verwendung des Geldes, die ist gegenüber niemandem rechtfertigungspflichtig. Und jetzt hat man eine Art von Kapital, wenn das auch nur sehr begrenzt und überschaubar ist, aber darauf kommt es erstmal nicht an. Zunächst ist es ein Kapital, das freigestellt ist von Rechtfertigung, Begründung und Kontrolle. Warum? Weil diejenigen, die es geben, stellen keine Bedingungen und können und wollen auch gar nicht kontrollieren, was damit geschieht. Und diejenigen, die es in die Hand kriegen, in dem Fall bin ich das, das Einfachste, was ich tun könnte, ist, ja, ich könnte es einfach beispielsweise unterschlagen, was ich nicht tun würde. Aber wenn ich es täte, naja Gott, dann würdet ihr nur herausfinden, ach, der Klaus hat es unterschlagen. Ja Gott, dann zuckt ihr mit den Schultern, dann passiert es kein zweites Mal. Aber das war es dann auch schon. Also, das heißt, das ist freigestellt von solchen Begründungspflichten, was nicht heißt, dass keine Begründungen gegeben werden, sondern nur die Pflicht fällt weg. Das freigestellt von Kontrollzwängen, was nicht heißt, dass keine Kontrolle stattfindet, sondern nur der Zwang fällt weg. Begründung, Zwang, Kontrolle und Rechtfertigung, die Pflichten würden nur wegfallen, aber die sozusagen die sozialen Routinen des Begründens, Rechtfertigens und Kontrollierens, die bleiben natürlich erhalten. Aber die Verpflichtungen, die fallen weg. Und diese Kosten, dann fallen auch die Kosten weg, die dafür anfallen, und die müssen dann eben auch nicht mit erwirtschaftet werden. Das ist der Sinn, weshalb ich davon rede, Überfluss zu nutzen, weil dies dazu führt, dass die Kosten für Kontrolle nicht mit erwirtschaftet werden müssen.
Weil es eh schon da ist. Und
weil es schon, ja, weil es aus der Kontrolle rausfällt. So, ich weiß, deshalb habe ich dieses Jahr meine Idee, also dieses Jahr mal schauen, letztes Jahr haben 500 Euro geklappt. Habe ich gedacht, dann bin ich wohl mal frech, mal gucken, ob 1000 Euro klappen.
Aber weißt du, ich glaube, da ist noch so ein bisschen das Problem, dass der Trialog nicht ganz uneigennützig ist, oder? Also ich meine, wir fahren ja alle hin.
Das ist keine Rolle, natürlich ist das nicht uneigennützig, das ist aber nicht mehr wichtig. Das ist der Entscheidende, ob das uneigennützig oder uneigennützig ist. Das ist so wichtig überhaupt nicht, denn wer will es denn wissen und wen interessiert das? Diejenigen jedenfalls, die einen Beitrag entrichten, Julia, die wollen das nicht wissen.
Ja, stimmt, die haben ja...
Weil es doch keiner gefragt hat. Ich habe letztes Jahr sogar die Auskunft geben können, da hatte mich einer gefragt, was denn Trialog ist. Da habe ich ihm irgendeinen Link geschickt, wo irgendwas vom Jens, wo irgendwas drinsteht, das hat er nicht verstanden, und hat 20 Euro überwiesen. Du siehst, also es fragt ja auch keiner. Und die Frage ist ja, was fängst du mit der Antwort an? Ob das eigennützig oder uneigennützig ist, ja auch wieder so eine Kontrollfrage, ist doch egal.
Ja.
Das gilt auch für Schnaps ausgeben, was nicht die intelligenteste Investition wäre. Ja, aber Das wäre auch eine Möglichkeit.
Nee, das finde ich langweilig.
Ja, das wäre total langweilig, total dumm. Aber zunächst, du verstehst, was ich meine. Ja, also, das ist sozusagen, das ist ja letztlich auch die Idee mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist nicht bedingungslos, aber man müsste nur sagen, die Idee ist ja eigentlich zu sagen, lass doch die ganzen Kontrollapparate weg.
Aber das geht eben nicht so einfach.
Genau, das geht eben nicht. Genau. Aber, und deshalb eben meine Idee, das geht nicht, und dadurch, schon gar nicht durch Forderung und schon und noch weniger durch Wünschen. Also nur durch ein kleinschrittige, arbeitsteilige und höchst mühsame Übungssystem zu sagen, lasst es doch mal zu, dass man sich frei, dass man sich gegenseitig dabei helfen kann, sich nicht immer in Kontrolle zu verwickeln, also in diese Kontrollzwänge, sondern Kontrolle ohne Kontrollzwänge, Rechtfertigung ohne Rechtfertigungszwänge oder Begründungszwänge. Das ist ja genau das, was Luhmann immer schreibt. Die ganze Systemtheorie von Luhmann hat gesagt, das muss niemanden überzeugen, was ich hier schreibe. Das schreibt er auch immer wieder. Das muss nie, das ist nicht dazu gedacht, dass irgendjemand, das muss niemand überzeugen. Weil das sehr unangemessen wäre, eine Theorie des Sozialen, die ihrer Wirklichkeit entsprechen soll, also der sozialen Welt, die ist ja auch nicht überzeugend. Ist ja alles nicht überzeugend mehr. Warum nicht auch eine Theorie, die nicht darin besteht, Ansprüche an Wahrheit zu erfüllen, sondern an Möglichkeiten des Lernens zu eröffnen? Und das ist die Idee von Luhmann. Einfach nur, lass doch die Möglichkeiten des Lernens zu und schätze sie höher als eben die Rechtfertigung von Wahrheit, Ansprüche an Wahrheit zu erfüllen. Das wird einfach weggelassen und sagen, Wahrheit kann das sein oder auch nicht. Je nachdem. Und daraus könnte man eben dann die Idee sagen, daraus denke ich mir dann, ja, könnte man das weiter sozusagen betreiben und dann sagen, als nächstes also nicht nur Texte zu verfassen und dafür öffentliche Ressourcen in Anspruch zu nehmen, wie das der Luhmann getan hat, sondern eben Organisationen zu bilden und dafür Ressourcen in Anspruch zu nehmen, die man niemandem abpressen oder abluchsen oder abnehmen oder mit irgendwelchen plausiblen oder unplausiblen Begründungen oder Versprechungen versehen muss, sondern Ressourcen, die man eben einfach einsammelt.
Also kann man das sagen, dass der Zwang zur Kontrolle, dem wir jetzt so unterliegen, eng verknüpft ist mit dem Gedanken, dass es etwas Wahres, Richtiges gibt?
Nee, das glaube ich nicht. Wieso? Wahres, Richtiges?
Ja, weil du jetzt mit Luhmann, der das quasi als Prinzip erhoben hat, dass das nicht die Wahrheit sein muss. Aber ich sag mal, das ist jetzt sein Kontext bei Luhmann, weil er ja als Wissenschaftler quasi Wahrheit verkauft. Also, aber in dem Fall hat das nichts mit Wahrheit zu tun, sondern eben durch diese widersprüchliche Anweise.
Oder ich nehme mal ein Beispiel, also meinetwegen jetzt, es gibt diese Formulare, diese Abläufe in der Firma zum Beispiel, ne? Und dann kann man sich, und dann, wie du erzählt hast, Julia, da gibt es halt einen praktischen Ablauf, der ist nicht schriftlich festgelegt. Ja. Ne? Das heißt, eigentlich ist das Normale, dass die halt schriftlich festgelegt sein müssen und dann
Da würde ich sogar widersprechen. Also das ist nicht normal, dass alles, was wir tun, schriftlich festgelegt ist. Also das ist eher wird dann notwendig, wenn das in irgendeiner Art und Weise kontrolliert wird. Nämlich dann, wenn jemand sagt, du machst nicht deinen Job. Dann wird die Frage gestellt, aber was wäre denn mein Job gewesen? Also wird quasi die Kontrolle in Anspruch genommen. Also das ist sozusagen im Gegenteil. Also vieles von dem, was wir tun, muss gar nicht schriftlich festgehalten werden. Also meine Jobbeschreibung zum Beispiel, die ist so vage. Also theoretisch habe ich sehr viel Spielraum. So, und das ist auch so lange okay.
Aber hast du ja schon erzählt, also eben, wenn du ein Auto brauchst oder sowas, also du musst das halt dann alles...
Ja, aber da muss ich nicht... da muss das durch ein System durch und das muss wieder jemand pflegen und so weiter und so fort. Ja, aber ich meinte, aber es geht ja darum, sozusagen die Handlungs, dass wenn das, also wenn dann sozusagen schriftlich festzuhalten. Also wenn dieser Fall eintritt, dann muss das und das passieren, sozusagen. Und diese Abläufe, die, also da würden wir ja wahnsinnig werden. Also also ich glaube nicht, dass das dann der Normalfall ist. Also wir machen ganz viele ohne ständig zu sagen, naja, aber wenn ich dann einkaufen gehe, dann kaufe ich aber und dann laufe ich aber, und das notiert man ja nicht. Also
ja, aber woran ich jetzt gerade denke, ist, dass diese Kontrolle, also warum macht man das? Also weil man, also in meiner Vorstellung ist so, dass dieser Wunsch nach Kontrolle hat vielleicht was damit zu tun, dass man so die Vorstellung hat, sozusagen damit irgendwie effizient irgendwelche endlichen Ressourcen ausnutzen zu wollen. Also deswegen fragt da jemand irgendwie, deswegen gibt es so irrsinnige Sachen wie zum Beispiel, du darfst eben nicht alles drucken, sondern das muss halt irgendwo an der zentralen Stelle, wo dann jemand nochmal drauf gucken kann. Oder du kannst nicht einfach, jetzt so ja bei dir, du kannst jetzt nicht einfach ein Auto buchen, sondern weil das halt sozusagen nur endlich vorhanden ist, deswegen muss das irgendwie nochmal sozusagen...
Nee, das glaube ich nicht.
Nee, aber also, wenn du das... Naja, lass mich mal so. Und wenn so, und in dem Augenblick, wo wir das umdrehen und sagen, ja Moment, also wir stellen uns einfach vor, es ist alles im Überfluss da, dann wird auch vollkommen sonnenklar, warum du dann auch auf diesen Kontrollzwang verzichten kannst, weil es nämlich vollkommen unnotwendig ist, weil du keinen Mangel mehr verwalten musst. Ja, also Kontrolle, also Kontrollzwang ist jetzt aus der Diskussion, die wir jetzt so hatten, ist für mich, stelle ich mir so vor, das ist eine Folge aus der Vorstellung, wir haben einen Mangel von irgendwas, wir haben einen Engpass. Und in dem Augenblick, wo du aber sagst, haha, April, wir haben Überfluss von allem, frag mich irgendwas und ich sagte, wir haben Überfluss davon. Wir hatten ja letzte Woche, ich weiß nicht, ob du das nachgehört hast, da hatten wir ja darüber gesprochen, dass es einen Überfluss selbst an Architekten, Handwerkern und an sonst was gibt. Und das ist ja sozusagen genau das, dass man es einfach umdreht und dass man einfach frech behauptet, es gibt Überfluss. Das weiß ja niemand, ob es wirklich Überfluss gibt, aber wir können uns das ja vorstellen. Und in dem Augenblick gibt es auch keine Begründung mehr, warum man zwingend Kontrolle ausüben muss. Und das ist, glaube ich, der, sag ich mal, gedankliche Sprung,
sozusagen, aber wir machen keine Kontrolle aus Effizienzgründen.
Also nee, das ist glaube ich nicht. Nee, ist auch nicht so.
Das hat sich mit der Zeit jetzt verselbstständigt, aber jedes Unternehmen wird behaupten, es muss Kontrolle oder jede Stelle, die Kontrolle ausübt oder die Kontrolle einfordert, es ging um den Kontrollzwang, ja, wird das bei näherer Betrachtung sozusagen, wird das also irgendwann mal, genau, wir müssen ja kontrollieren, dass das effizient und so weiter, bla bla bla. So, also sozusagen die Vorstellung, also sozusagen resultiert aus einer Definition, wir verwalten hier im weitesten Sinne sozusagen endliche Ressourcen. Und der Ausweg wäre sozusagen aus diesem Kontrollzwang, indem man einfach behauptet, es gibt Überfluss. So, und das ist klar, und das ist so ein bisschen schwierig, sozusagen aus dem, wo wir unsere Umgebung betrachten und immer sehen wir, dass etwas endlich ist, begrenzt. Nicht
naja, aber das würde ich aber gucken, dass man da sozusagen nicht, weil wir reden ja immer noch sozusagen auch von Organisationen, und da ist es ja nicht so, da hast du vielleicht einen Überfluss an einem bestimmten Material, meinetwegen zum Beispiel, aber du hast keinen Überfluss an Mitarbeitern oder so. Also da kann man ja sozusagen nicht.
Gut, ich habe nicht gesagt, dass der Überfluss lokal zu der Organisation, sagst, zu dir selber oder sonst was, sondern ich sage ganz einfach, es gibt einen Überfluss, es gibt von allem gibt es einen Überfluss. Ne? Also das ist mal also als Vorstellung, ja. So. Man muss ihn nur finden, und das ist ja das Problem, was wir jetzt in den letzten zwei, drei Wochen so besprochen haben. Man muss ihn nur finden, das ist nochmal so ein separates Thema, aber man kann erstmal sich sozusagen vorstellen, es gibt alles unendlich. Und in dem Augenblick, wenn du das, sage ich mal, dir gedanklich sagst, ja, das ist so. Ich kann mir das vorstellen. Dann ist auch dieser Kontrollzwang weg.
Ja. Aber das wäre ja jetzt das komplette Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben, dass ja die Ressourcen jetzt offensichtlich wirklich
endlich sind.
Sie sind faktisch endlich, aber unendlich bezogen auf uns.
Jutta, was die sind dann endlich, wenn ein bestimmtes Schema, die sind dann, wenn ein bestimmtes Schema durchgesetzt, beibehalten werden soll. Und das ist das betriebswirtschaftliche Schema der Steigerung von Einnahmen oder der Reduzierung von Kosten. Und alles, was nicht die Kosten, alles, was nicht die Kosten reduziert oder alles, was nicht hilft, die Umsätze zu steigern, alles, mit dem man nichts anfangen kann, wird einfach in die Umwelt geschissen. Und genau das ist das. Wir haben diese ganze Umweltverschmutzung, ist nichts anderes als das, womit keiner was anfangen kann. Das steht uns selbst als Kostenproblem gegenüber. Und das Schema lautet dann, nehmen wir diese ganze Recycling-Sache. Man sagt dann, man könnte doch recyceln, aber wenn man das tut, also dann musst du erstmal, dann müssen erstmal die Ingenieure sich irgendwas ausdenken. Wie recycelt man Kunststoff, wie recycelt man Lumpen, wie recycelt man dies im Metall, bla bla bla. Dann, und es ist ja nicht so sehr das Recyceln, sondern das Sortieren, die ganze Logistik, das Abtransportieren, und dafür brauchst du ja nun wieder Geld. Also sprich, du musst darin investieren. Wo kriegst du es denn her? Naja, und jetzt heißt es, naja, bei der Bank kriegst du es auf Kredit, dann musst du aber Zinsen zahlen, das heißt, du musst dann Einnahmen. Oder du kriegst es durch irgendwelche Fördermittel vom Staat, aber dann musst du sie beantragen und dann musst du wieder ganz komplizierte Wenn-Dann-Regeln beachten, die auch keiner mehr überschaut. Fördermittel beantragen oder Kredite. Aber auch selbst wenn es gelingt, sind die Mittel, die dann eingesetzt werden, die sind schon immer festgelegt. Entweder die Fördermittel sind dann zeitlich befristet für 2 Jahre oder irgend so etwas. Oder eben, wenn du Kredite bei der Bank, die Bank steht vor der Tür, wenn du deine Kredite nicht bezahlst. Und das heißt, du musst Zinsen zahlen. Und du musst, ja, dann musst du aber auch Umsätze machen. Und das heißt, du kommst aus dem Spiel nicht raus, weil du dann wieder
Das hat mit Komplexität nichts zu tun, sondern das ist eine Verkomplizierung. Ne?
Das ist eine Verkomplizierung von Wenn-Dann-Beziehungen, eine unendliche Verkomplizierung von Wenn-Dann-Beziehungen. Und aus diesem Grunde weiß keiner so richtig. Es gibt dann natürlich eine ganze Menge wirre Ideen und jeder sagt, ich habe eine gute Idee. Also beispielsweise bei Recycling. Aber du siehst doch schon ganz schnell, wie du in die Irre geführt wirst. Also nehmen wir das Mülltrennen. Wir trennen alle Müll. In Deutschland sind die Deutschen sind die Weltmeister im Mülltrennen. Alle gucken die komisch, haben die Deutschen vielleicht ein Rad ab. Und nicht weniges von dem Müll, den wir so hübsch trennen, der wird einfach wieder zusammengeschmissen und exportiert. Also wir trennen ihn, weil wir meinen, wir tun damit was Gutes, aber in Wirklichkeit ist das völlig egal. Das Allermeiste, was da getrennt wird, hat mit Recycling ja überhaupt nichts zu tun. Wird dann exportiert nach China und dann landet es dann in den Flüssen. Und wir tun es trotzdem, ja, weil wir einfach nicht wissen. Wir wissen es einfach nicht. So. Und du kriegst hier die Information und da kriegst du eine andere Information, weil jeder hat etwas anderes zu verkaufen und jeder hält etwas anderes für richtig. Und schon stehen wir da und dann sagen wir, naja, also irgendwann, also ich habe da resigniert. Also das ist mir alles, weil jeder weiß es genau, dann die Vielzahl der Experten. Jeder Müllexperte und jeder Entsorgungsexperte und jeder Recyclingexperte, alle wissen alles ganz genau. Aber wenn du genau nach Widerspruchsfreiheit suchst, dann wirst du keine finden. Dann nimm mal irgendeinen Ratschlag ernst. So, ich habe doch resigniert. Mir ist ja, wenn ich weiß nicht mehr genau, was ich da beim Mülltrennen eigentlich tue. Das ist mir eigentlich furchtbar egal geworden. Ich mache nur das, was dazu geht. Weil es bringt alles nichts.
Um nochmal auf diese widersprüchliche Anweisung zurückzukommen. Okay, also jetzt haben wir ja besprochen, wo die herkommt, dass sie früher funktioniert hat, dass es heute eben nicht mehr funktioniert. Oder nicht mehr so gut, genau, dass wir da quasi auf Widerstand stoßen, dass es ausdifferenziert ist. Jetzt hast du irgendwann mal zu mir gesagt, so für meinen Überflusshaus, denk dir eine neue widersprüchliche Anweisung aus.
Genau.
So, ja. Aber das muss ja jetzt auch irgendwas mit Lernen dann zu tun haben, oder? Richtig.
Genau, also denk dir irgendeine widersprüchliche Anweisung aus. Also meine lautet, wie kann man plausibel machen, einen verrückten Gedanken plausibel machen, nämlich, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das auf einmal gar nicht mehr so verrückt, wie man Überfluss als knappe Ressource nutzen kann. Weil das ist widersprüchlich. Also entweder ist es überflüssig, dann ist es nicht knapp, oder ist es knapp, dann ist es nicht überflüssig. Also entweder oder sagt, naja, weder noch, sondern indem man herausfindet, was eben das zu behandelnde oder zu was das zu behandelnde Gut eigentlich ist. Und das ist Information. Wir haben eigentlich nur einen Informationsmangel hinsichtlich der Auflösung dieser Paradoxie. Wie behandelt man Überfluss als knappes Gut? Und die Behauptung, das könne aufgrund dieser Paradoxie nicht gehen, ist nicht empirisch nicht so leicht nachvollziehbar, sondern nur, das geht nicht, also aufgrund dieser logischen Schwierigkeit nicht, sondern die logische Schwierigkeit informiert nur darüber, dass es da vielleicht was zu lernen gibt. Was natürlich auch ein Irrtum sein kann. Es ist ja nicht so, dass ich das genau weiß, aber dieser Irrtum wäre mir dann viel lieber, als mich auf irgendeine Expertenmeinung einzulassen, weil ich genau weiß, da es gibt einen anderen Experten, der was ganz anderes sagt. Also bin ich lieber sozusagen Experte in Sachen Uneindeutigkeit. Ja, nun, was soll man denn machen? Also irgendwo, wenn man also an jeder Stelle irgendwo behindert wird mit Hinweisen, ich weiß es aber besser und ich weiß es noch genauer und so, wenn man überall nur auf Zeigefinger stößt und auf Verbotsschilder und auf ich mahne und ich warne und ich alarmiere und so, dann ist irgendwann auch egal. Also irgendwann ist es egal. Ich bin längst in der Situation, ich sage, also der Nächste, der mir mit dem Zeigefinger kommt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wenn ich Nachrichten höre, dass da irgendwelche Schiffe, haben sie neulich gebracht auf Arte, dass ich weiß nicht, wie viele Schiffswracks im Meeresboden liegen, im Meeresgrund liegen. Mhm. Und es wurde berichtet, also dass man schätzen kann, es sind so und so viele tausend Schiffe, in denen noch Öl, also Öl, Treibstoff, eingeschlossen ist und die rosten langsam durch. Also wenn die schon seit 40, 50 Jahren da unten oder seit manche schon seit 60, 70 Jahren da unten liegen, die rosten irgendwann durch. Und dann hat man es mal so grob ausgerechnet, was da für eine Ölpest. Das glaubt man gar nicht. Also da gab es so eine Forscherin, wurde berichtet von einer Forscherin, einer Amerikanerin, ich weiß nicht, war es eine Amerikanerin oder keine Ahnung, jedenfalls, die hat ungefähr ausgerechnet, wie viele Schiffswracks sein müssen und die hat mal so versucht zu schätzen, wie viele Millionen Liter an Schweröl, Diesel und alles Mögliche da also eingeschlossen ist. Noch eingeschlossen, aber bald eben nicht mehr, weil das durchrostet. Und wenn das freigesetzt wird, dann hat sie behauptet, eine solche große Ölpest hat es noch nie auf der Welt gegeben und es hat schon sehr große Ölpests gegeben. Das wäre die allergrößte. Also wenn ich so etwas mitkriege, ich resigniere doch vollständig, dann soll sie halt kommen. Es ist wirklich jetzt egal. Weil es hieß dann nämlich ganz schnell, wir müssen etwas dagegen machen und dann auf einmal wurde in den Bericht auch gebracht, es wurde dann auch gefragt, ja was denn? Und dann wurde, was man denn dagegen machen könnte, und dann stellt man auf einmal fest, naja, eigentlich nichts. Dann stellen sie nämlich resignierend fest, ja, eigentlich, man müsse etwas dagegen machen, und ganz schnell kommt die Einsicht, nichts. Weil diese vielen Schiffswracks, wer soll die alle bergen? Wo soll das Geld dafür herkommen, für diese ganze, also das sind Tausende, zigtausende. So, nichts. Eigentlich, man müsse etwas dagegen machen und die Antwort lautet nichts. Nichts kann man dagegen machen, aber verzichtet auf die Warnung wird natürlich nicht. So, dann komme ich dazu und sage, naja, Freunde, also echt, wenn man sich das Problem so hinlegt, dass es auf keinen Fall zu lösen ist, ja, dann ist es eben auch nicht zu lösen. Oder man legt sich das Problem so hin, dass man es dann auch lösen kann. Also das heißt dann sozusagen, wenn ich an den bekannten Problemen nichts ändern kann, weil sozusagen alles darauf hinausläuft, dass es nicht geht, dann mache ich mir ein unbekanntes Problem oder beziehungsweise ein Problem, ja, von dem man noch nicht genau weiß, wie es gelöst werden kann, von dem man weder sagen kann, es ist lösbar, von dem man aber auch nicht sagen kann, es ist unlösbar, sondern man weiß es einfach noch nicht. Und dann zu sagen, so, und wenn das auch nicht hilft, dann soll es mir auch egal sein. Es ist, irgendwann ist auch wirklich alles egal. Es gibt ja, bei Descartes gibt es ja diese Idee, diese erkenntniskritische Idee, dass, wie kann ich mir eigentlich sicher sein über das, was ich weiß? Wenn bei Descartes war ja noch immer die Gewissheit vorhanden, dass es eben einen Gott gibt. Er hat gesagt, ich kann ja zweifeln, so ist ja diese Überlegung bei Descartes. Und er hat gesagt, dass ich zweifeln kann, kann ich nicht bezweifeln. Und wenn ich das dennoch täte, also wenn ich auch noch bezweifeln kann, dass ich zweifeln kann, dann muss ich mich doch wirklich fragen, mit was für einem Gott habe ich es zu tun, dass Gott mich auch noch, also nicht nur in die Irre führt, sondern dass er mich auch noch in der Einsicht, dass ich in der Irre bin, auch noch irre führt. Also wenn ich in jeder Hinsicht, also mit Gott ist hier gemeint sozusagen der Schöpfer, Gott, also die Tatsache überhaupt, dass ich lebe, ne, das ist ja der wichtige Gedanke da, also überhaupt die Tatsache, dass ich lebe, ich kann Einsicht nehmen in Irrtum, aber wenn auch diese Einsicht ein Irrtum ist und ich also überhaupt keine Unterscheidung mehr habe zwischen Wahrheit und Irrtum, ja, dann kann ich überhaupt nicht mehr leben. Ja, also ich, deshalb ja diese Idee zu sagen, weil ich unterscheide Wahrheit und Irrtum und das kann ich durch Zweifel herausfinden. Und wenn ich dann feststelle, ich zweifle nicht daran, dass ich zweifle, dann ist das eben kein Irrtum, weil ich sonst in jeder Hinsicht im Irrtum wäre. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich so einen absurden Gott hätte. So war das bei Descartes. Er konnte sich nicht vorstellen, dass er einen so absurden Gott hätte, dass er ihn auch noch in der Irrtumseinsicht in die Irre führen würde. Weil der Gott eben ein gütiger Gott ist und so weiter. Und, aber wir sind praktisch in der Situation. Wir sind praktisch in der Situation, dass wir, wenn wir haben zwar keinen Gott, aber hätten wir einen, dann müsste unser Gott, wenn wir einen hätten, der müsste völlig absurd sein. Der müsste sagen, pass mal auf, du irrst dich. Und auch diese Einsicht, dass du dich irrst, ist ein Irrtum. Und es ist eigentlich alles ein Irrtum. Und du kannst den Unterschied von Wahrheit und Irrtum gar nicht mehr erkennen. Weil hier und da und überall, du an jeder Ecke, an jeder Kreuzung, an jeder Biegung kriegst du eine andere Information. Also egal, was es gibt, es ist auf jeden Fall immer anders. Da kommst du nicht mehr mit zurecht. Und übrigens, das ist auch mit einem Grund, weshalb ich vermute, dass eben der Psychotherapiebedarf ständig steigt. Die Leute, du schnallst einfach irgendwann ab, du kannst einfach irgendwann nicht mehr. Ich meine, irgendwann, das schreibt ja der Nico Pech auch, der sagt, es gibt Grenzen des Wachstums und er sagt eben auch, es gibt eine Grenze des psychischen Wachstums. Du kannst Irreführung ertragen, aber du kannst nicht jede Irreführung ertragen. Also jedes Ausmaß an Irreführung kannst du auch nicht verdauen mehr. Irgendwann schnallst du auch ab. Und das ist auch so. Und deshalb ist das schlägt sich eben nieder in den Statistiken, die uns zeigen, dass der Psychotherapiebedarf ständig steigt. Und es gibt überhaupt keinen Grund. Und wenn du den behandeln willst, greifen alle Kontrollmechanismen, die wir kennen. Ich habe das mal erlebt. Da habe ich gearbeitet. Da habe ich das Backoffice organisiert von so einer Psychotherapeutenpraxis. Was die sich ausgedacht haben, sich in diesen ganzen Kontrollzwängen einzuschummeln. Boah, das kann man sich gar nicht glauben. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Welchen Irrsinn und welche Lügen und welche Versteckspiele und welche, nur weil sie auch nicht wussten, wo Geld herkommt und sie mussten sich einschummeln oder einschleimen oder ein...
Gegenüber den Krankenkassen, oder?
Genau, gegenüber den Krankenkassen, ne, damit sie irgendwie an Geld kommen. Da habe ich gedacht, mein Gott, was die für ein neurotisches Verhältnis zum Geld hatten, diese Psychotherapeuten, wo ich dachte, mein Gott, alles nur, weil sie nicht wissen, wie sie an Geld kommen, sondern das war doch ihr
Psychotherapeuten, die ein neurotisches Verhältnis zum Geld haben, schön.
Und wie? Also das war, für die war, also weil sie eben auch darüber nicht reden konnten, ne? Sie wollten nur eben, wie kommt man, wie schleicht man sich ein in diese, genau, in diese Krankenkassen, in diese ganzen Kontrollmechanismen, wie kriegen wir die Krankenkassenzulassung?
Ja.
Und da haben die eine Schummelei betrieben und einen rhetorischen Blödsinn und das war so offensichtlich dumm, dass die das selber auch nicht mehr, aber es war ihnen egal, dass sie gesagt haben, Hauptsache Geld. Und wo ich dachte, nee, also wenn das alles die Hauptsache ist, dann ist alles andere auch egal. Aber so sind eben die Dinge. Also, und ich bin da in der Situation der Resignation. Es ist egal. Es ist wirklich, wirklich egal. Soll doch der Klimawandel kommen? Also soll doch die Katastrophe passieren? Aber nein, sie gehen lieber protestieren, überlassen sich damit dem nächsten Kontrollverfahren. Na, und deshalb eben die Idee, macht doch... Meine Idee eben statt, also die Idee ist einfach, empirisches Praktikum auf Dauer zu stellen, dann zu sagen, ich ein empirisches Praktikum nicht so, wie es in den Lehrbüchern steht, sondern so, wie es noch in keinem Lehrbuch steht, nämlich eine Anweisung sich gefallen zu lassen, deren Einhaltung du auch scheitern kannst. Und wenn du es tust, dann ist es erstmal egal. Oder eben, wenn es dir gelingt, was ja auch sein kann, dann kann das vielleicht Folgen haben. Und zwar und wichtig ist eben unvorhersehbare Folgen. Also nicht vorhersehbare Folgen, denn alle vorhersehbaren Folgen sind immer schon kontrolliert. Interessant wären die unvorhersehbaren, weil man da nicht weiß genau, wie man das kontrollieren soll. Wie vermehrt man unvorhersehbare Folgen? Und die Idee, die ich hätte, ist eben, ja, Geld einsammeln zum Beispiel, Überfluss nutzen, dann zu sagen, hier ist jetzt was auf den Tisch legen und sagen, wenn ihr was braucht, gebt es euch. Sag einfach nur, warum du zuerst und wofür. Also sozusagen, ja, die Idee, die ich habe, ist zu sagen, statt Probleme zu lösen, die du nicht gewählt hast, Probleme zu wählen, die man gerne haben möchte.
Ja, klingt interessant, ja.
Das finde ich schön, weil ich finde es halt gut, weil ich kann zum Beispiel an den Umständen bei mir auf Arbeit, ich kann da ja nichts dran ändern. Also ich muss jeden Monat meinen Monatsarbeitsschein ausfüllen. Ich muss mir schwachsinnige Anweisungen gefallen lassen, die selbst mein Chef dämlich findet und mir das sogar sagen kann, aber er selber auch wiederum in solchen, und das ist ja überall so, also das ist ja nicht überall so, das ist überall. Also quasi seine Kopfschütteln begegnet meinem Kopfschütteln und damit ist meine Handlungsmächtigkeit ist damit erschöpft. Also weil ich kann ihn nicht davon überzeugen, sich anders zu verhalten. Er ist selber machtlos und dann stehen wir da. Und diese Probleme kann ich nicht lösen. Die einzigen Probleme, die ich lösen kann, ist irgendwie versuchen, das irgendwie noch für mich so auszunutzen, dass ich da noch irgendwie einen Benefit habe. Also sprich, ich habe Geld und wir können davon leben. Aber drumherum kann ich mir ja was aussuchen, wo ich nicht in den Verein eintreten muss, um dann wieder irgendwelche Gebühren zu bezahlen und dann irgendwie was machen zu müssen, wo ich dann vielleicht auch keine Lust drauf habe oder sonst irgendwas. Also das ist ja alles. Ob ich jetzt ins Fitnessstudio gehe oder irgendwo anders hin mir ein Hobby suche, was ich irgendwie mit Menschen machen will oder sowas. Das ist immer kommt immer aufs selbe hinaus.
Das ist so das Schlimme, ne? Die Leute wollen dann, wenn die dann so politisch aktiv werden, das finde ich so naiv, dass sie finden das alles ganz schlimm und dann gründen sie einen Verein, um etwas dagegen zu machen. Das Erste, was sie dann tun, ist Mitgliedsbeiträge einsammeln, das heißt Kontrolle einführen. Ne? Also es ist eigentlich noch nichts passiert. Aber das Erste, was sie tun, ist Mitgliedsbeiträge einführen bzw. kontrollieren, dass sie gezahlt wurden. Für nichts und wieder nichts. Also, da geht auch noch die Kontrolle ins Leere. Aber sie machen einfach immer weiter, weil sie einfach sagen, sie kramen nur im sichtbar gewordenen oder im geordneten kramen sie herum. Sagen, da müsste doch die Lösung für unsere Probleme liegen. Antwort: Nein. Im geordneten, im sichtbaren, also in dem, was empirisch geworden ist, da finden wir nicht die Lösung der Probleme, sondern finden wir nur die Probleme. Und zwar immer nur solche, die wir gar nicht haben wollen. Aber die wir haben wollen, die kriegen wir einfach nicht. Denn es ist ja so, hättest du ein Problem, das du gerne hättest, dann kriegst du dies leicht gelöst. Aber die Schwierigkeit besteht darin, die Schwierigkeit besteht darin, in eine Situation zu kommen, zu sagen, dieses Problem hätte ich gern. Also nimmt das Problem, dass ich, also wenn wir uns treffen in Marburg, komme ich in der Situation, euch zu eröffnen, dass hier Geld auf dem Tisch liegt, das nicht meins ist. Das Problem hätte ich gerne. Wenn es Glück, wenn alles gut geht, werden es 1.000 Euro sein. Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch keine Ahnung. Aber selbst wenn es mindestens so viele sind wie letztes Jahr, dann würde ich sagen, guck mal, immerhin. Vielleicht ist es ein bisschen mehr, ich keine Ahnung. Aber ein Problem so stelle ich mir politisches Handeln vor. Sorge dafür, Probleme zu kriegen, die du gerne hättest. Und die du aus diesem Grunde nicht so einfach herstellen kannst. Und die Schwierigkeit ist nicht, sie zu lösen, sondern sie zu haben. Oder sie zu bekommen. Weißt du, was ich meine, Jutta?
Ich versuche es.
Also stell dir vor.
Der Satz, der wird mir sicher bleiben. Also den muss ich jetzt erstmal dann wirken lassen. Ja. Also, finde ich sehr spannend.
Wir alle, unser ganzer Alltag besteht in einem Abwehrkampf. Unser ganzer Alltag von morgens bis abends besteht in einem Abwehrkampf darin, Problemen fertig zu werden, die wir eigentlich gar nicht wollen und die wir auch nicht brauchen und die überhaupt nichts bringen. Aber wir verwalten die oder wir gehen ihnen aus dem Wege oder wir verfluchen sie oder wir bekämpfen sie oder wir sind den ganzen Tag nur mit Scheiße beschäftigt, die eigentlich nichts bringt. Ich resigniere und sage, nö, jetzt nur noch Probleme herstellen, die ich gerne hätte. Probleme, die ich nicht so gerne habe, die
gehen. Wobei das eben wirklich schwer ist. Also ich meine, ich meine auch nicht nur im Sinne des Problemfindens, sondern auch sich nicht mit dem anderen Scheiß zu beschäftigen. Also ich meine, ich habe halt...
Das ist auch schwer, aber...
Ich müsste dafür meinen Job kündigen, um das
zu tun. Das musst du eben nicht, das ist es ja. Das ist ja genau das, was ich sage. Eben tu es eben nicht, eben nicht. Das ist ja genau das, was diese ganzen Leute, die immer erzählen, du musst dein Leben ändern und so etwas. Nur
ja, genau.
Dann kommen die immer gleich mit dem Zeigefinger. Nein, sondern mach genau da weiter, wo du bist, was du tust, was du morgen tun wirst, was du vorhersehbar tun wirst. Das ist die Entscheidenden. Da ist sozusagen die Welt des Rätsels. Also in deinem Alltag, in deinen Routinen, in dem, was du sowieso tust, da ist der Überfluss. Der eignet sich da. Das ist also das, was du in dem, was du jeden Tag tust, da ist sozusagen die Quelle deines Weitermachens. Und nicht etwa, tu erstmal das, was sozusagen der Experte dir sagt oder was die Statistik herausgefunden hat oder was die Moral dir sagt, weil dann musst du immer, dann landest du immer, du rennst sozusagen immer nur einem Verbotsschild nach dem anderen hinterher.
Ja, oder einen Zeigefinger. Aber was ich meine ist, was ich meinte war, also ich habe zum Beispiel, diese Woche habe ich halt, es ist halt wieder eine sehr stressige Woche, das heißt, ich fahre zur Arbeit, komme nach Hause und fall um und bin eigentlich platt und komme eigentlich zu nichts anderem mehr. Also ja. und ich hatte Zeiten, da sind Monate so ins Land gegangen, dass ich eigentlich nur noch am Wochenende dafür da war, um mich einigermaßen so zu regenerieren mit Ausruhen und allem drum und dran, dass ich wieder arbeitsfähig war. Und was anderes habe ich nicht gemacht.
Ja, nun, aber also, das heißt ja nur, dass du, was sozusagen mein Vorschlag angeht, sehr erfolglos bist, aber das ist ja kein, das musst du dir ja nicht zum Vorwurf machen. Also du bist halt ja nur erfolglos. Ja, gut, aber das ist kein Vorwurf. Also du hast ja deshalb aber
das nicht als Vorwurf, die das nicht als Vorwurf zu interpretieren, ist aber schon.
Wieso? Das sind wir doch alle.
Nein, ja, ich weiß ja, dass du das so meinst, aber ich meine nur, also wenn.
Also erfolglos sind wir doch alle mehr oder weniger. Also so.
Ja,
so.
Ja, ich weiß.
Oder erfolgreich, das kommt jetzt drauf an, wir könnten es genauso auch so formulieren, ja. Also ich meine...
Das ist einfach nur mein inneres Ego, was dann irgendwie sagt, so, naja, eigentlich würde ich da gerne viel mehr dran machen, aber ich schaff's halt einfach nicht.
Ja, natürlich schaffst du es nicht. Also das ist aber doch kein Vorwurf, sondern das ist...
Nee, ich weiß, dass du es nicht so meinst, ja.
Das ist Erfahrung und das ist übrigens eine Erfahrung, die wir alle machen. Und aber nur weil wir diese Erfahrung machen, heißt das eben nicht, dass wir uns damit abfinden müssen, sondern schon zu sagen, guck mal, du kannst eben ein Scheitern an dieser Anweisung ja nun auch zugeben und sagen, naja gut, sicher, dann heißt das eben nur, naja, kein Grund, aus diesem Grund noch keinen Grund. Gibt es noch keinen Grund, so verdrossen zu sein, sondern nur, das Brot ist hart, das du kaust. So. Ja. Ja. Du kannst auch ein weiches Brot kauen. Du kannst aber sagen, Politiker sind schuld an allem und ich gehe so. Aber so machen, das ist alles so dumm.
Ja, aber das ist ja zu spät. Das ist ja vorbei. Ja, das funktioniert ja nicht mehr.
Du könntest eine Piratenpartei gründen und sagen, wenn wir...
Oh Gott, nein. Nein, danke. Danke, ich hab's schon mal durch. Ich sag, ich mach's wie Homer Simpson, eine Wachsstift in die Nase oder so, dann ist vorbei.
Verankerung der Themen Frau und Umwelt im Karnevalsgedanken.
Ach Gott. Scheiße.
Nee. So. Aber sonst wüsste ich einfach nichts mehr. Oder was du auch noch machen kannst, was viele andere, wie Christoph Kappes es macht, was ich immer so wieder so bei Twitter, was macht er? Der sortiert vernünftige und unvernünftige Meinungen. Großartig. Seit Jahren sortiert er vernünftige und unvernünftige Meinungen. Das ist großartig.
Aber weißt du, das ist auch mittlerweile, ermüdet mich auch so, diese Ontologie übermüdet mich auch total. Weil das führt zu nichts. Das ist so, dann hat man einen Begriff, dann sagen wir, ja, ich beschreibe den so, ach nein, ich beschreibe den so, aha, okay, und weiter im Text, so, ja, der Löw hat das geschrieben, ah ja, Luhmann hat aber dies geschrieben. Ja,
richtig,
so, und dann sagt man sich das und dann geht man auseinander und ist eigentlich nichts passiert. So.
Genau,
also es spielt keine Rolle, wer jetzt den so oder so versteht. Und deswegen, ich meine, ich sollen die Leute da, die da Spaß dran haben, die sollen das machen. Also ich meine, ich habe da ja keine, also wenn die Leute, ich meine, du machst das ja auch so, du schreibst ja auch deine Texte und gibst das in deinem. Ja,
aber der Witz wäre, Julia, das hatte ich geschrieben bei der DM mal, es kommt nicht darauf an, nach der Wurst zu springen, sondern es kommt darauf an, eine
Wurst. Ja, ich habe aber noch keine was, Wurst. Was, mir ist was, noch nichts was, eingefallen.
Es kommt darauf an, sorry, ich will es gerade nur verstehen.
Ja, es kommt darauf an, eine nicht eine Wurst nach einer Wurst zu suchen, sondern nach einer zu schnappen oder nach einer zu suchen, sondern selber eine hinzuhängen. Ah. Also selber eine Wurst hinzuhängen. Aber ich habe halt noch keine Wurst gefunden, die ich ja, irgendwo hinhängen kann.
Aber das ist ja kein Vorwurf. Du bist ja keine
Person in der Sache. Ich bin ja kein Experte für hinhängende Würste. Also.
Aber häng mal eine Wurst hin, dann sollen auch die anderen springen, wenn sie es wollen. Ja, nun, das wäre
gut. Häng mal eine Wurst hin, häng mal eine Wurst hin.
Was denn?
Ja, ich versuch's. Ja. Ich
fand die Frage. Und wenn du da planst, also so eine Schrottimmobilie zu kaufen, dann solltest du genau darüber Gedanken machen. Also,
ja, ich mach ja. Ich mach nichts anderes.
Ne? Dann solltest du genau darüber Gedanken machen, wie so konfigurierst du den sozialen Magnetismus.
Ja, aber da komme ich echt noch nicht so richtig weiter, weil ich komme immer wieder nur bei Lebenschancen raus. Also so nach dem Motto, wenn die Leute das Gefühl haben, sie können halt irgendwas davon, in irgendeiner Art und Weise davon profitieren. Und da komme ich dann wieder, dass die Leute wieder Hoffnung und Versprechungen erwarten. Und das ist aber, wenn ich weder noch sozusagen in Anspruch nehmen will und keine Verträge, weil ich komme da... Ich komme da alleine schon ökonomisch, komme ich da sozusagen an Grenzen, wenn es da zum Beispiel darum geht, Hilfe zu organisieren, die quasi nicht als Nachbarschaftshilfe gilt, wo man halt wieder diese Finanzgrenzen haben. Also und dann komme ich bei so Sachen wie Geldwertenvorteil raus. Also Geldwerter Vorteil. Also das bedeutet, ja, alles, was sozusagen, was man auch für Geld kaufen kann. Also alles, jede Handlung, die in irgendeiner Art und Weise verrichtet wird. Also jeder Handwerker, der mir irgendwo Nagel einschlägt, das ist unter bestimmten Umständen ein geldwerter Vorteil. Und also bei Nachbarschaftshilfe ist es so, dass es einen jährlichen Freibetrag gibt. Von 400 Epis Euro, also das ist ein Witz, also das ist es gibt tatsächlich da einen Freibetrag, also für 400 irgendwas Euro im Jahr könnte ich quasi Nachbarschaftshilfe machen, wenn es darüber hinausgeht, muss es versteuert werden, dann hält der Staat die Hand auf.
Ja, so, und der Punkt ist auch wieder so ein Beispiel, also das ist ja echt pervers.
Und jetzt habe ich überlegt, was ist denn die Bedingung, also wann ist Nachbarschaftshilfe überhaupt Nachbarschaftshilfe, wann wird das festgelegt, und zwar dann, wenn es einen Vertrag gibt, egal ob mündlich oder schriftlich, der vereinbart wurde, das heißt, eine Gegenleistung muss angekündigt werden, die geldwerten Vorteil bietet. So, wenn keine Gegenleistung angekündigt wird, dann hat man auch keinen Vertrag im Sinne des geldwerten Vorteils.
Das ist bescheuert, oder? Das ist total idiotisch.
Also, aber das ist dann schon ein Vertrag. Also, wenn du quasi jemanden dir mit Garage streichst, und er dir schon sagt, dafür helfe ich dir im Sommer deinen Zaun zu richten oder irgendwie sowas, dann ist das ein Vertrag und dann muss das quasi gegengerechnet werden.
Ah.
Ja. So. Und damit erschlägt sich alles.
Genau.
Aber also muss ich etwas finden? Also muss ich etwas finden, was entweder kein Vertrag sozusagen beinhaltet, also sprich keine konkrete Gegenleistung angekündigt wird oder keinen geldwerten Vorteil bietet. Aber Nein. Das ist halt beides, sag mal, schwierig, aber ich sag mal, vielleicht nicht unmöglich.
Also die einzige Vorstellung, die ich habe, das ist total korrupt, daran kannst du sehen, wie korrupt das alles ist. Das ist total verdorben, weil dir doch der Staat irgendwann sagt, die Leute wollen Geld haben, sie springen alle der Wurst hinterher und auch der Staat muss hinter der Wurst her springen. Und weshalb der Staat hingeht und sagt, wenn ihr alle Geld haben wollt und auch dem Geldgebrauch, dem keine Skepsis mehr entgegenbringt, dann hat es der Staat irgendwann auch nicht mehr. Und dann schlägt genau sozusagen das, was einem ehemals als Hoffnung auftaucht, also die Hoffnung, Geldgebrauch könnte Tauschmöglichkeiten erweitern und damit Freiheit erweitern, das ist ja die Ideologie, die schlägt jetzt auf einmal zurück. Das Imperium schlägt zurück und sagt, nö. Wenn du jetzt glaubst, du hättest jetzt noch irgendeine Chance, dann kann sogar der Furz, den dein Nachbar lässt, auch noch versteuert werden. Weil der Staat irgendwann sagt, es gibt, welche Ausrede willst du denn noch haben, wenn es dir um Geld, weil der Staat einfach sagt, du willst doch sowieso Geld und es, du interessierst dich doch nur noch für Geld. Und wenn du dich nur noch für Geld interessierst, und in mancher Hinsicht hat der Staat da recht, denn die Leute interessieren sich hauptsächlich nur noch dafür, ja, dann kannst du nicht einfach etwas dagegen sagen, wenn der Staat es auch tut. Und dann nur noch Geld. Dann, und so. Und wie kommt man jetzt aus dieser Korruption? Wie kommt man da raus? Und das ist genau, und genau diese Härte des Problems, der kann man ganz leicht aus dem Wege gehen, indem man sich beschwert, indem man protestiert, indem man Petitionen unterschreibt, indem man eine Partei gründet, indem man einen Verein gründet, indem man sich moralisch darüber entrüstet, wie schlimm das alles ist, dann ist es, dann stellst du es fest, dass es schlimm ist und dann geht es so weiter. Sondern die Härte ist eben zu sagen, pass mal auf, das ist genau politisch, sich diese Härte ernst zu nehmen, ihr nicht aus dem Wege zu gehen, diese Härte ernst zu nehmen und jetzt zu sagen, auf der Basis dessen, was dann noch möglich ist, und das ist dann nicht mehr viel, das Wenige, das dann noch möglich ist, das ist das zu Entdeckende. Und das ist nicht so viel. Und da ist die Welt dann nicht groß. Also diese Welt, die sich darauf richtet, die ist nicht groß, die ist klein. Die ist auch nicht kompliziert, sondern die ist einfach. Die ist auch naiv erstmal. Aber viel Möglichkeiten, also sozusagen die Lücken, die das Ganze hat, die Schwachstellen, die müsste man aufsuchen, die müsste man belasten. Die Idee, die ich habe, aber das ist nur so eine Vermutung von mir, die ich nicht weiter begründen kann. Statt da, Julia, wenn du dich da anfängst, wenn du meinst, du könntest dich mit Finanzämtern beschäftigen, hast du verloren. Da hast du völlig verloren. Und das ist das eine und das
Es ging ja um die Motivation. Also es ging ja damit an, warum ich, also die Wurst. Also es ging ja darum, was wollen die Leute? Und wie du eben auch festgestellt hast, naja, die Leute wollen ja in häufigen Fällen, wollen die halt einfach auch was Geldwertes. Also die wollen ja diesen geldwerten Vorteil. Darum
Ja.
geht es ja.
Was ich meine ist, es gibt ein Phänomen in dieser Wohlstandsgesellschaft. Wir haben das Phänomen, dass es immer mehr Mittelstandsbürgertum gibt, das wohlhabend ist, zumindest nicht unvermögend, wohlhabend und nicht unvermögend, das vermögend ist und die haben keine Kinder. Das heißt, die haben Erbschaft, die haben selber schon meist häufig schon geerbt von ihren Eltern, Grundstücke häufig, Immobilien und die haben selber keine Kinder und die kommen in ein Alter, wo die sich fragen müssen, wem vermache ich das denn? Und ich kann mir vorstellen, dass das eine interessante Sache ist. Also zu sagen, wie findet man Leute, die dir was vererben würden? Aber dann brauchen die was. Und die brauchen etwas ganz Pragmatisches, das kannst du dir vorstellen. Was brauchen die? Leute sagen wir, die so im Alter von 50, 60 Jahre sind, was fängt in dem Alter an? Der Gedanke fällt in dem Alter irgendwann an, wenn du 60 bist, spätestens wenn du Mitte 60 irgendwann, wenn du 70 bist, spätestens dann solltest du mir Gedanken darüber machen, wie verbringst du eigentlich dein Alter? Die Option, in ein Altenheim zu gehen, ist dann nicht die beste. Also das ist nicht die beste Idee, auf die man da kommen kann.
Situation bin ich eben jetzt aktuell, ja. Also
Ja, wie verbringst du eigentlich dein Alter?
Vorsorgeauftrag,
Ja, nicht,
Patientenverfügung und all diese Sachen ja
ja,
auch.
und vor allen Dingen, es ist ganz pragmatisch. Denn selbst wenn du eine Rente hast, also wenn wir meinen, also du könntest sozusagen, solche Dinge kann man alle mit Geld nicht regeln. Also man kann solche Dinge nicht einfach durch, weil jede Art von Geldumsatz, egal wer ihn tut, unterliegt kompliziert Mechanismen, darüber hatten wir gesprochen. Aber gerade Altenpflege ist eine Krankenpflege, Altenpflege, das ist eine hochhumanintensive Arbeit. Was nenne ich hochhumanintensiv? Humanintensiv nenne ich jede Art von Tätigkeit, die man nicht automatisieren kann. Du kannst also beispielsweise bei der Kranken- oder Altenpflege könntest du einen Roboter einsetzen, der Leute in die Badewanne hebt. So etwas gibt es. Aber du kannst keinen Roboter erfinden, mit dem du reden kannst beim Baden oder so.
Das
Also,
ist schon kritisch, ja.
ja, so etwas. Ne? Oder um ein Beispiel zu nennen, ich habe damals, als ich Zivildienst gemacht habe, da habe ich da in einem Altenheim gearbeitet. Ich habe Zivildienst in der Altenpflege gemacht, da ist mir beinahe eine Frau auf dem Stuhl kollabiert. die ist kollabiert, die war kollabiert, die wäre beinahe gestorben, wenn ich nicht geistesgegenwärtig, obwohl ich eigentlich keine Ahnung hatte, papp, sofort auf den Alarmknopf gedrückt hätte und sofort wie ein Irrer rumgeschrien hätte. Und dann kamen sie sofort und die Frau hat überlebt. So etwas lässt sich durch Roboter nicht machen. Also das ist humanintensiv. Humanintensiv ist jede Art von Arbeit, wo Menschen unverzichtbar werden. Und dass du dann auch, weil Menschen unverzichtbar sind, auch nicht mehr durch Geld kontrollieren kannst. Das geht dann irgendwann nicht mehr, weil du nicht mehr weißt, was da eigentlich noch gemacht wird. Also in dem Fall war es, damals war ich 20 Jahre alt, also sozusagen die Schrecksekunde, die ich selber erlebt habe und in der ich so geistesgegenwärtig war, sofort, weil die Frau, die saß praktisch im so Rollstuhl und war kreidebleich geworden am ganzen Körper. Ich hatte die gewaschen und die war kreidebleich geworden. Schlagartig. Und dann wusste ich nur Alarmschlag. Ich wusste nicht, was sonst passiert war. Aber so etwas kannst du nicht durch Roboter machen. Und diese humanintensive Arbeit lässt sich durch Geldkontroll, also durch Geldverkehr nicht mehr kontrollieren. Das geht nicht. Auch schon das einfache Skatspielen mit alten Leuten und so. Das geht einfach nicht mehr. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht es eben ohne Erwerbsarbeit? Also sprich, das ist eine Art von humanintensive Arbeit, nämlich jede Art von Arbeit, die nicht mehr geleistet werden kann, wenn sie durch Nötigung zur Erwerbsarbeit motiviert werden soll. Weil dann ist sie nämlich nicht mehr zuverlässig. Einerseits muss sie zuverlässig sein, sprich, also es muss eine Notwendigkeit hergestellt werden, aber andererseits kann diese Notwendigkeit nicht dadurch hergestellt werden, dass eine Nötigungssituation entsteht. Also wie wir anders formuliert, wie kommen Verbindlichkeiten zustande, gerade bei Pflege, jede Art von Pflege, Betreuung, Erziehung, Therapie spielen Verlässlichkeiten eine große Rolle. Und wie können solche Verlässlichkeiten hergestellt werden, wenn die Nötigung gerade dafür sorgt, eben die Verlässlichkeit immer wieder zu sabotieren, weil die Leute dann nämlich sich nicht um die Menschen kümmern, sondern noch sich um ihre Rechtfertigung bemühen. Wenn irgendwie Schaden entsteht oder so etwas. Und das ist, glaube ich, dann die Sache, um die man sich kümmern muss. Also Beratung, Erziehung, Pflege, Unterricht, Beratung, Pflege, Unterricht, Erziehung, Therapie, spazieren gehen, Händchen halten und all das, das geht durch Erwerbsarbeit nicht. Beziehungsweise durch die Nötigung zur Erwerbsarbeit geht das nicht. Und trotzdem braucht solche, und ehrenamtlich geht das auch nicht, weil ehrenamtlich kann ja heißen, ich bleibe morgen zu Hause. Und das geht eben auch nicht, weil eben doch der Körper leben und überleben will und muss. Und wenn er selber nicht mehr kann, braucht er Hilfe und die muss verbindlich funktionieren.
Also hat das jetzt mit den Erben zu tun?
Ja, weil du ja fragen musst, welchen idiotischen Blödsinn leisten wir uns in der Gesellschaft? Welche Art von unhaltbaren Überfluss? Der eine unhaltbare Überfluss ist, dass Kinder zur Schule gehen sollen. Das ist wichtig, das ist klar. Aber eben befristet, nämlich Halbtagsknast, 6 Stunden. Und danach werden sie freigelassen. Und dann ist niemand mehr für sie zuständig. Obwohl man sehr schnell merken kann, dass sobald Kinder älter werden, sie sehr wohl arbeiten wollen und dies dann auch tun. Also indem sie schon kleine Kinder anfangen, Kaninchen zu halten oder zu züchten oder Kaninchen zu füttern oder was auch immer. Kinder sind sehr schnell bereit, dazu zu motivieren, eben Aufgaben und Betreuungsaufgaben und auch Pflichten zu akzeptieren. Auch schon 8-jährige, 9-jährige, 10-jährige Kinder, das kann man denen auch zumuten, das wollen die auch. Einerseits und andererseits gibt es überhaupt keinen Grund, alte Leute, die so 65 Jahre alt sind, einfach zu sagen, jetzt sollst du dich nicht mehr um andere kümmern. Also sprich Handwerksmeister beispielsweise, warum soll man die werden rausgekickt aus der Erwerbsarbeit. Ich habe als 15-Jähriger beispielsweise die hübsche Erfahrung gemacht, da habe ich ein Schulpraktikum gemacht im Malerbetrieb. Da war ich als 15-Jähriger, wurde ich betreut von dem Seniorchef, der selber Rentner war. Da war genau diese Situation. Ich war Praktikant, also sprich nur Schüler, der nur mal die Erwerbsarbeit kennenlernen sollte. Ich durfte noch nicht Erwerbsarbeit leisten, aber ich sollte es lernen. Ich war 15 und der war 70 und der sollte nicht mehr. Und der hat sich um mich gekümmert. Das war total großartig. Und warum kann man nicht Schule und Altenheim zusammenführen? Also indem man dann sagt, also lass doch die Alten arbeiten, solange sie können und so viel sie wollen und was sie können und was sie wollen. Und warum sollen denn die Jungen daran gehindert werden, wenn sie es denn in dem Maße, wie sie es können und wollen? Also sie lernen, denn je besser, also je mehr das Kind wächst, umso kräftiger wird es ja, umso mehr will es und kann es ja dann nun auch. Warum soll es denn durch Pädagogik daran gehindert werden? warum kann man nicht, ja, sagen, diese ganze Arbeit, die von Pädagogen und von Altenpflegern oder von Therapeuten eben nicht mehr geleistet werden kann, also Skat spielen, das Hunde, das Spazieren gehen mit dem Hund und ja, diese Arbeit kann durch Erwerbsarbeit nicht mehr geleistet werden. Du kannst Skat spielen mit alten Leuten nicht durch Erwerbsarbeit garantieren. Und frei und ehrenamtlich, das erzählt Martina, sie arbeitet im Altenheim, da hat sie so eine Frau, die arbeitet ehrenamtlich, die macht da so einen Sinnkreis, die macht sich da nur wichtig. Daran kannst du erkennen, so ehrenamtlich ist das alles gar nicht. Die bläst sich da auf und macht sich wichtig und ist eigentlich nur im Wege. Du leistet ja ehrenamtliche Arbeit. Also, ne, und das kannst du auch nicht gebrauchen. Wie gelingt Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit ohne Kontrollzwang? Also Kontrolle ohne Kontrollzwang, wenn solche pflegerischen, erzieherischen, therapeutischen, beratenden Tätigkeiten eben sehr viel Gründlichkeit, sehr viel Gewissenhaftigkeit verlangen, ohne dass die Verlässlichkeit durch Nötigung zur Erwerbsarbeit hergestellt wird. Und dann kannst du überlegen, wie geht sowas? Wie führt man junge Leute, die arbeiten wollen und können, mit wachsendem Alter, mit denen zusammen, die nicht mehr arbeiten können oder wollen oder es in dem Maße noch tun könnten, ja, wie es eben dann noch geht.
Es gibt ja halt auch schon diese Gemischt-Generationen-Projekte, ja,
ne? Ja, aber woran scheitert das? Dass das nämlich alles von Pädagogen oder von Sozialpädagogen oder von Pflegern, also von all denen organisiert wird, die selber Erwerbsarbeit leisten. Es geht um das, was sozusagen durch Erwerbsarbeit nicht mehr garantiert werden kann und trotzdem wichtig ist.
Ich kenne mich da im Detail nicht aus.
Ich meine das ganz einfache Skatspiel. Also das ist keine Erwerbsarbeit, Skatspiel. Das ist dumm.
Ich muss mich verabschieden. Vielen Dank euch allen. Tschüss.
Ja, tschüss. Tschüss, schade.
Ja. Jutta, Skatspiel kannst du nicht durch. Du kannst nicht sagen, ich bin professioneller Skatspieler, ich will dafür ein Honorar haben. Das ist dumm.
Nee. Also ich dachte halt, dass das in diesen Projekten eben genau anders läuft, ja.
Naja, sicher, sie versuchen es dann irgendwie, sie suchen dann irgendwie genau diesen Bereich schon irgendwie zu erkunden, aber es sind stets Professionelle, die es dann tun, die dann irgendwie, ja, innerhalb der ganzen Kontrollzwänge und nach Maßgabe der Kontrollinstanzen dann eben nur versuchen, eine weitere Kontrollinstanz einzurichten, die dann es ermöglicht macht, eben auf Kontrolle zu verzichten, so genau. Aber die Schwierigkeiten gehen die eigentlich aus dem Weg. Denn auch sie brauchen nur Geld und sie wissen nicht, woher es kommen soll. Und wenn sie es wissen,
Ich denke jetzt gerade mal, also eben da ist eine junge Familie, die haben Kinder, eben das ist ja immer so dieses Beispiel, die haben kleine Kinder, gehen arbeiten, haben außerhalb dieser Wohneinheit da eine Arbeit dann gibt es halt ältere Leute, die dann für die gucken und dafür kaufen dann die Eltern für die alten Leute ein oder sowas und schleppen denen die Wasserkästen nach Hause oder irgend sowas, ja. So. Also, das wäre doch eigentlich.
Ja, aber wie gelingt sozusagen Beratung, Erziehung, Bildung, Pflege, Therapie, Kümmern, to care for. Also wie gelingt das, sich kümmern um andere, wenn einerseits die Zuverlässigkeit und damit auch eine Pflicht hergestellt werden muss und aber andererseits eben das nicht einfach nur freiwillig sein kann. Denn Freiwilligkeit heißt auch immer, dass du aufhören kannst. Und dann gelingt die Zuverlässigkeit nicht. Und gerade wenn es um das Kümmern geht, da brauchst du es nicht einmal mit Menschen zu tun zu haben, pflegt man Garten. Da siehst du ganz schnell, wenn du dich nicht kümmerst, sofort kommt so ein Unkraut. Martina hat Pferde. Das sind keine Tiere. Ach, da gilt eine eisenharte Disziplin. Martina hat einen Tagesablauf wie in der Kaserne, weil die Pferde brauchen Futter morgens. So. Da kann sie einfach sagen, nein. Wenn sie Urlaub hat, hat sie jedes Mal Aufwand. Kannst du dich kümmern? Du kannst nicht einfach sagen, ich tue es. Und erst recht, wenn du es mit Menschen zu tun hast. Wer soll es denn machen? Und die Eltern sollen es die Familie so irgendwie, so die familiäre Solidarität soll es machen.
Irgendwie der Ton ist jetzt ganz schlecht.
Machen dann eben Geld. vielleicht ist der Algorithmus überlastet.
Ja.
Wir können auch aufhören für heute. Ja, genau, das nochmal bei mir. Ja, wie funktioniert Beratung, Bildung, Schulung, Unterricht, Erziehung, Pflege? Wie funktioniert das ohne Nötigung zu Erwerbsarbeit und trotzdem zuverlässig?
Vielleicht noch mal einen Satz dazu. Also mir fällt jetzt meine Mutter ein, die jetzt ja letztes Jahr gestorben ist. Und ich war erstaunt darüber, dass sie halt doch jede Menge Leute um sich herum hatte in Deutschland, die jahrelang für sie bestimmte Dinge halt erledigt haben. Also sie hat, also das, was sie dann als Gegenleistung mit Geld, das ist, das, damit kann man das sicherlich nicht gründen. Also ich denke, die Leute haben das aus, es war eine Beziehung da.
Sicher, ja. Sicher, das sind dann genau sozusagen.
Und dadurch war es aber auch, war es auch verlässlich. Ja? Hm. Also ich fand es sehr verlässlich.
Ja, das ist auch. Aber das sind ja genau sozusagen genau die Lebensrisiken sozusagen, denen wir dann ausgesetzt sind, dass es dann eben außerhalb von Erwerbsarbeit eben dann doch klappen muss und dann klappt es eben mehr oder weniger.
Ja, das ist natürlich ein hohes,
sicher, bei den einen oder anderen klappt es dann eben schon. So ist es. Aber wir bleiben da sozusagen. Aber wir bleiben da sozusagen meistens so auf.
Das ist halt gesellschaftlich nicht abgesichert, ne?
Genau. Ja. Es ist eben, es ist nicht kontrolliert, genau. Es wird sozusagen den Einzelnen überlassen und wenn das ja funktioniert, gibt es dagegen auch keine Einwände. Sondern nur so langsam leuchtet uns doch ein, dass der Aufwand für Erziehung, Beratung, Bildung, Schulung, Unterricht, Therapie, Pflege und bla bla bla, dass dieser Aufwand, dieser gesamtgesellschaftliche Aufwand, nicht einfach so individualisiert werden kann. So langsam leuchtet es ein. Aber das Geld, das wir benutzen, ist nicht darauf angepasst, diese Art von Arbeit messbar zu machen und dann kontrollierbar zu machen. Also das Nicht-Kontrollierbare. Das ist ja genau das, was Beratung, Bildung, Schulung, Unterricht, Therapie und Pflege ist. Das ist nicht mehr messbar. Das ist nicht mehr messbar mit Geld. Da gibt es nicht mehr zu sagen, aber wir müssen ein Geld benutzen, das uns diese Illusion oder diese Zumutung mindestens, es sollte so sein, überlässt. So, und dann sucht jeder irgendwie innerhalb dieser Unmöglichkeit nach Auswegen. Und wie du dann erzählst, Jutta, kann das funktionieren? Natürlich kann das funktionieren, sicher. Aber eines ist sicher.
Also die Chancen eben für jeden.
Vor allen Dingen, diese Probleme werden in den nächsten 20, 30 Jahren nicht kleiner, sondern ganz im Gegenteil.
Die werden massiv.
Ja, die werden sehr massiv.
Ja.
Und dann stelle ich mir, und ich kann mir das schon vorstellen, also denken wir uns wirklich einen wachsenden Bevölkerungsteil, ich weiß nicht, wie man den schätzen kann, aber der wächst, von Menschen,
jetzt global gesehen, ja, das ist
Deutschland, vor allen Dingen Deutschland und Europa, die im Wohlstand leben, die selber keine Kinder mehr haben, oder selbst wenn sie Kinder haben, selbst schon geerbt haben von ihren Eltern, also wo sich also tatsächlich also so ein Sachkapital akkumuliert hat und die dann sagen, so viele brauchen meine Kinder auch nicht, also die tatsächlich Überfluss haben.
Ja.
Und dann sich fragen und dann sich und je älter du wirst, das merke ich an mir langsam auch. Ich bin erst 50, aber ich merke es auch, dass du wirst hinsichtlich solchen Fragen immer pragmatischer. weil die Antwort lautet, ich kann es ja nicht mit ins Grab nehmen. Mhm. Kannst du eben auch nicht. So. Und dann ist dir das egal, was nach deinem Tod, sondern nur bis dahin. Du stellst einfach bei dir, was ist bis dahin. So,
ja, also ich verstehe das jetzt so auch, was du sagst. Also da stehen sich zwei Phänomene gegenüber. Oder Erfahrungen. Also die einen haben was sie eigentlich gar nicht mehr verwenden können oder wissen nicht wohin damit, was andere brauchen würden. Und die anderen, da spitzt sich die Situation zu, dass sie eben etwas brauchen, wo sie
es herkriegen
sollen. Ja?
Genau. So. Ganz genau. Ja, so kann man das verkürzt zusammenfassen, ganz genau. Und dann würde ich sagen, mach ein politisches Problem daraus, mach dir ein politisches Problem daraus, eben genau diese Nachfragen. Das sind zwei verschiedene Nachfragen. Also das ist nicht ein Verhältnis von Angebot und Nachfrage, sondern das sind zwei verschiedene Nachfragen zusammenzuführen. Die einen fragen nach, was soll denn aus mir werden, wenn ich die nächsten 40, 50, 60 Jahre leben will, und die nächsten fragen sich, was soll denn aus dir werden? Also was soll denn aus mir werden, wenn ich bald nicht mehr lebe? Also was soll aus dem werden, was ich nicht mehr brauche? So, und das ist der sehr, und jetzt hat Julia sich verabschiedet, schade. Also das würde ich dann, und dann spielen, da kommen dann schon Kapitalien zusammen. Denke dir eine Immobilie von 150.000 Euro oder so, ist dann plötzlich nicht mehr Kleingeld. So. Und dann hast du auch mit dem, und je mehr Geld du dann hast, übrigens hast du, je mehr Geld du hast, umso mehr kannst du auch, umso bessere sind dann immer, das ist ja das Bescheuerte, je mehr Geld du hast, umso besser hast du eine Verhandlungsposition gegenüber einem Finanzamt. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass die Frage, ob du dein Garagentor, dass der Kontrollaufwand für die Frage, wer hat dein Garagentor gestrichen, höher, dass der Kontrollaufwand dafür höher ist, als für die Frage, was machst du mit 500.000 Euro? Weil du dann wahrscheinlich gegenüber dem Finanzamt eine sehr viel bessere Position hast. Je mehr Geld du hast, umso einfacher wird es dann gegenüber dem Finanzamt. Und dann spielen eben keine Kaffeekassen mehr eine Rolle. Also wie jetzt bei Trialog Marburg, das ist eine Kaffeekasse, das ist klar. Aber wenn es erstmal um 100.000, 150.000 Euro geht, dann ist das keine Kaffeekasse mehr. Und dann kommen eben sehr wohl Verbindlichkeiten zustande. Aber sowas in Angriff zu nehmen. Aber wie das geht, kann ich dir nicht sagen. Aber nur zumindest sozusagen da die Chance zu suchen, also den Überfluss, das ist ja auch ein Überflussphänomen, wie du es beschrieben hast, Jutta. Die einen kriegen es nicht, bräuchten es aber, die anderen haben es, aber brauchen es nicht mehr. Das ist eine echte Überflusssituation.
Jo.
Frank, bist du noch da?
Ja, ich habe jetzt bloß weil ich habe jetzt gerade dran gedacht, bei uns in der Familie, wir haben ja dieses Problem, was du gerade beschrieben hast, also sagen, der einen haben was die anderen gerne gebrauchen können, also gerne haben wollen. Also das haben wir bei uns in der Familie, sag ich mal, auf eine elegante Art und Weise gelöst. Also bei uns hat niemand Vermögen, sondern, ja, das hört sich komisch an. Also bei uns gibt's eine Organisationsstruktur, die das Vermögen hat. Und da kannst du eben hingehen und kannst sagen, liebes XY, gib mir Geld. Und dann guckt das XY auf dem Konto nach, ist Geld vorhanden, und dann kriegst du es. Und wenn keins da ist, ja gut, dann gibt's halt keins. Hat aber auch niemand Geld. Mhm. Also, und sag ich mal, neben diesem Aspekt, also weil da ging es nämlich genau um die Frage sozusagen, durch die Zufälle des Lebens, sage ich mal, ist jemand zu Geld gekommen, und wenn man jetzt länger drüber nachdenkt, sagt man, ja gut, jetzt nur weil jetzt ein Zufall vorhanden ist, sollte es jetzt sozusagen, wir sind ja deswegen trotzdem eine Familie, ja, und so ein typisches Beispiel, oder ein typisches Problem, was wir lösen wollten, wenn man jung ist, hat man typischerweise den größten Geldbedarf, weil man nämlich selber Kinder hat oder, ne? Und hat aber aufgrund der, also kriegt aber, verdient aber auch das wenigste Geld. Also ein total idiotisch eigentlich, aber es ist so. Und jetzt muss man sich, jetzt kann man sich verschiedenste Wege der Umverteilung halt überlegen. Und genauso ist es ja auch mit Vermögen. Also ich sag mal so, was weiß ich, meine Großmutter hat in einem Haus gewohnt mit 90 Quadratmeter, und ihr hätte im Grunde genommen eine 45 Quadratmeter Wohnung in der Stadt gereicht, rein flächenmäßig und vielleicht auch sonst nicht. Aber sie hat das eben gehabt. Vollkommen sinnlos eigentlich, ne? Also bezogen auf eine Gesellschaft, Irrsinn. Aber es war so. Ja.
Also was glaubst du, es gibt ja ganze Wohnviertel, ne, die
naja, genau. Und
mit älteren Damen, deren ja, genau. Männer schon längst verstorben sind, die Kinder aus dem Haus, ne?
Genau.
Die ganze Häuser haben, ne?
Ja, jetzt kann man sich eben da über, und jetzt haben wir sozusagen in der Familie überlegt, welche, es muss ja organisiert werden, es muss eine Organisationsstruktur geben, die eben das unangreifbar macht, diese von, also was passiert, wenn zwei Geschwister ein Haus kaufen, ein Haus erben, sie verkaufen es Und damit ist der Aufwand, den die Eltern meinetwegen geleistet haben, an sonstiger Energie, nicht bloß Geld, auch an Geistesschwäche, die sich vielleicht dadurch irgendwie eingehandelt haben, also so ein Haus bauen, das ist ja mal ein großes Chaos im Theater und so weiter. Das wäre ja dann vernichtet, weil man sozusagen gesagt hat, ja gut, also sozusagen dieser ideelle Aufwand findet sich in der Summe, die man dafür kriegt, findet sich nicht wieder, ist vernichtet. Ja. Und jetzt kann man sich überlegen, jetzt muss man sich eine Struktur suchen, eine Organisationsstruktur, die sozusagen verhindert, dass eben dieser Aufwand, der für die Herstellung des Hauses, sonst irgendwas, sozusagen verschwindet. Und das, also die reichen Familien machen Familienstiftung draus. Familienstiftung, da lebt das drinne und jeder nimmt sich Geld raus und so weiter. Und so lebt das dann so vor sich hin. Und kann man sich jetzt überlegen, wie man sich so eine Struktur schafft. Aber das wäre zum Beispiel sowas, wo man genau diesen Ausgleich geschafft hat. Und jetzt kann man sich überlegen, was für eine Familie geht. Das geht auch für Leute, die jetzt per se nichts miteinander zu tun haben, kann ich mir auch vorstellen.
Ja, das ist wieder, wie auch immer, aber das ist ja jetzt, darüber müssen wir heute nicht mehr
reden. Ja, nee, ich wollte jetzt bloß anreißen, woran ich gedacht hatte und was vielleicht, sage ich mal, nochmal überlegenswert wäre, weil die Julia, die denkt ja immer so in Richtung, es muss sozusagen, also in so eine Geldrichtung oder beziehungsweise so, es muss unangreifbar sein, wo ich sage, naja gut, es gibt diese Strukturen, also darüber haben sich die ganzen Adelsfamilien schon Gedanken gemacht. Das Problem ist gelöst, ja, also man muss nur sich nochmal dann bei Auskunften, aber das Problem, das haben schon andere gehabt, das ist im Grunde genommen, kann man als gelöst betrachten. Und da bin ich wieder bei dem, was wir ja schon vor x Wochen da gesagt haben, dass man eben erstmal sozusagen, man muss finden, wo dieser Überfluss herrscht, ja, beziehungsweise genau.
Man muss ihn finden.
Wo er herrscht, das wissen wir ja sogar auch schon. Jetzt ist ja noch die Geistesleistung zu erbringen, wie man den Überfluss sich A aneignet und B noch verwertet. Ja,
also aneignen und der Nutzung zuführen, genau.
Genau, genau. Und das ist ja, sag ich mal, da kann man jetzt diese Trialoggeschichte, ich gebe Geld, wenn du Geld gibst. Nee, wenn sich noch jemand findet, der auch Geld gibt.
Genau.
Das ist so eine Versuchsanordnung, die kann man ja übertragen. Also das,
genau, zum Beispiel. Das ist ganz genau. Das ist gut, dass du das sagst, weil ich nämlich mit dieser Lösung, so wie ich das ist eigentlich nur sehr, das ist eigentlich sehr hilflos, was ich da mache. Es klappt so ein bisschen. Das ist sehr holprig, sagen wir, nicht sehr elegant. Aber im Prinzip hast du es verstanden. Na, ist klar, es geht nur um dieses Prinzip zu verstehen.
Ja, genau, und das lässt sich ja kopieren, also beziehungsweise genau. Kopieren, adaptieren und so weiter. Da muss man spielen. Also,
wie kann man das skalieren? Das geht um die Skalierung eigentlich. Ne?
Ja, genau.
Also, aber wir müssen für heute aufhören.
Nee, passt schon. Also ich wollte jetzt nur sozusagen abschließend nochmal, dass ich ja nicht bloß stumm dabei sitze, sondern ich mache mir tatsächlich Gedanken und es gibt Anknüpfungspunkte. Genau, also ich freue mich auf nächste Woche.
Sehr gut.
Das mit dem Skype-Mittwoch, das gefällt mir sehr gut.
Bist du auch dabei, Jutta?
Wenn ich nicht weggefahren bin.
Ich bin dabei.
Kann nur sagen, dass wir mal in die Wärme abhauen, nochmal so 2 Wochen oder so.
Ich bin dabei, wenn ich dabei bin. Sehr gut.
Alles klar. Ich danke euch, dass ihr da wart.
Ganz praktische Frage, Klaus, zum Schluss, ja? Wenn ich dich jetzt gerade habe. Wie ist denn der Stand der Dinge? Also jetzt zum Beispiel, ich hatte ja angekündigt, ich würde noch mal 10...
Helaas ist de Verbindung um radiotechnische Redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.